beide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast, Ausgabe 22 zum Jahresende. Hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Ich stoße immer wieder mal Raclette auf, merke ich gerade.
Danke für die Information.
Hast du Feiertage gut rumgebracht?
Ja, aber recht entspannt.
Ja, nichts mit Party, Panik und Familie?
Nur Familie. Aber gestern schon wieder nach Hannover gefahren, pünktlich zum Boxing Day, vorm Fernseher gesessen.
Habe ich nichts mitbekommen, da war bei mir die Ladung voll, habe ich nichts. Aber ich habe dafür am Tag davor, am ersten Weihnachtsfeiertag, sage und schreibe 3 NBA-Spiele am Stück geguckt abends. Das ist immer so mein persönlicher Pre-Boxing Day, weil da spielen die immer, sag ich ganz nett.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja, vorab, ich habe ein paar Dinge dabei, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich habe auch 2 Sachen dabei.
Dann fang doch einfach mal an.
Auf eins bin ich jetzt gestoßen im Zuge der Recherche für die heutige Sendung. Wusstest du, dass es in der Spanischen...
Wenn es schon so anfängt.
Dann vermutlich nicht. Dass es in der spanischen Liga 2 unterschiedliche Torjägerkanonen gibt.
Nein, da, nee.
Also da wird halt so die ja in allen Ligen gängige Torjägerkanone, die sogenannte Pichichi-Trophäe, halt für den besten Torschützen vergeben. Aber, und ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee, es gibt daneben nochmal eine Torjägerliste, wo nur spanische Torschützen gelistet werden. Und da bekommt dann eben der beste spanische Torschütze die sogenannte Zara-Trophäe.
Okay, ist die benannt nach jemandem oder weiß man das?
Nee, keine Ahnung. Ich habe das vorhin zufällig gelesen und fand das eigentlich eine ganz coole Idee.
Ja, auf jeden Fall. Bedeutet, also noch cooler wäre es, wenn es so wie so ein internationaler Startplatz in der Liga funktionieren würde, dass du als bester nationaler Torhüter automatisch für die Nationalmannschaft nominiert bist.
Ja, weiß ich nicht.
Und dann gibt es Nachrücker. Dann hätte es Stefan Kiesling halt auch mal geschafft.
Ja, richtig. So halt immer nur Sean Dundee.
Ja, danke, Paulo Rink. Nee, das wusste ich tatsächlich nicht.
Nee, finde ich irgendwie ganz coole Idee. Habe ich vorhin zufällig gelesen.
Also weiß man, ob die auch irgendwie gleichwertig sind oder ist es so UI-Cup-mäßig, dass man sagt, ja, okay, gibt's halt, naja.
Nee, ich denke mal, es ist schon so UI-Cup-mäßig. Also,
Freunde des spanischen Fußballs können uns das gerne postalisch oder auf anderem Weg zukommen lassen, wie denn da so die Einordnung dieser Trophäe ist.
Ja, wurde wahrscheinlich geschaffen, damit auch mal ein Spanier Chance hat, Torschützenkönig zu werden und nicht immer nur Messi und Ronaldo.
Ja. Wahrscheinlich gibt es dann auch eine baskische Torjägerkanone und eine katalanische Torjägerkanone.
Ja. Und eine mallorquinische.
Ja. Die gewinnt immer Kevin Prince Boateng.
Die wird ausgetrunken, glaube ich, im Bierkönig.
Boah, okay. Schön in der Weihnachtsfolge mit Klischees um sich werfen. Fest der Liebe.
Ist auch schön. Ja. Ja, und dann hatte ich es ja schon angekündigt. Ich bezweifle, dass du das alles gelesen hast, um ehrlich zu sein, was mich ein bisschen traurig machen würde.
Ich will dich traurig machen, weil ich mich auch selber tatsächlich überraschen wollte. Ich habe nach 2 Sätzen gemerkt, das ist auf jeden Fall Futter und Potenzial für unseren Podcast und habe es deswegen wirklich ernsthaft nicht durchgelesen, weil ich mich ganz, ganz ehrlich überraschen lassen wollte.
Ja, ich habe ja seit letztem Sonntag, also dem 23. Tag vor Weihnachten, eigentlich eine neue Passion. Also ich glaube, ich sage dem Fußball Ade, weil mich hat's, ja, ich habe mich verliebt in eine neue Sportart. Es gibt in Deutschland, man mag es kaum glauben, eine Ruder-Bundesliga.
Rudernation,
Wahnsinn.
klar.
Ja, ich meine, der Deutschlandachter, das Flaggschiff.
Immer für eine Goldmedaille gut.
Immer
Oder
für eine
zwei.
Goldmedaille gut. Ja, und da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Das wird tatsächlich in 5 oder 6 Regattern im Jahr wird da der deutsche Rudermeister ausgerudert. Wahnsinn.
Ausgerudert.
Schön einer ausgerudert. Und über die bekannte Strecke wird er ermittelt, 350 Meter, die Sprintdistanz.
Ja, klar.
Das ist ja sehr bekannt.
Ja.
Und der Modus läuft wie folgt ab. Du ruderst, also jedes Boot rudert erst einmal gegen die Uhr.
Sitzt die dann auch im Boot, oder?
Die sitzt auch im Boot. Und ja, anhand dieser sogenannten Time Trails werden dann die Paarungen fürs.
Du kennst schon so die Fachbegriffe und
Ja,
so.
klar. Mich dann lange mit beschäftigt jetzt.
Time Trials.
Und anhand dessen werden dann die Achtelfinals quasi gesetzt und dann quasi immer Bootsbesatzung gegen Bootsbesatzung bis zum Finalrennen in der K.O. Und jede Platzierung wird ausgefahren, weil anhand dessen die Punkte zugeteilt werden. Und der Sieger eines Rennwochenendes erhält eben 16 Punkte und jedes weitere platzierte Boot einen Punkt weniger. Und wer dann nach den 5 bis 6 Rennwochenenden am meisten Punkte eingerudert hat, ist natürlich dann der deutsche Rudermeister.
Also das ist natürlich ja, so weit, so bekannt natürlich. Also,
Ja, gibt
würde sagen.
sowohl eine Männer- als auch eine Frauen-Bundesliga. Rekordmeister in beiden, also sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ist, wer kennt ihn nicht, der Krefelder Ruderclub. Klar, aber wichtig, Krefeld mit C, nicht mit K.
Ah, also Krefelder RC.
Ja, beide Rekordmeister. Und ja, ein Rennen war jetzt immer mal auch in Hannover. Ich hoffe natürlich im nächsten Jahr wieder, werde ich dann als Schlachtenbummler hinpilgern.
So mit Pyro auf so einer Brücke und so.
Ja, um bei den Damen natürlich den Leineachter Hannover zu unterstützen. Ja.
Ja, das finde ich auch gut.
Wenn er dann in einem harten Rennen gegen den unter anderem Köpenick-Achter fährt oder den Havel-Queen-Achter,
Ja.
den Trave-Sprinter Lübeck.
Sind das immer so Wortspielen, oder?
Ja. Oder den Flow Water Jet Ruhrachter Essen-Kettwig.
Alter Schwede.
Es gibt auch noch den Sparkasse Hameln Weser Bergland Achter. Meinen persönlichen Favorit, den Emscher Hammer.
Das klingt eher wie so diese Schiffsschaukel im Europapark oder so.
Richtig. Und natürlich den Melitta Achter Minden.
Oh.
Gibt's in der Version Team Black und Team Red. Team Black sind die Männer, Team Red die Damen. Da werden sich einige heiße Duelle geliefert, nehme ich an.
Bei Melitta, klar. Wow, also stark.
Ja, und man muss sagen, bis 2015 gab es auch eine Ruder Champions League. Aber warum
Ui.
die nicht mehr ausgetragen wird, konnte ich leider nicht recherchieren. Das ist eigentlich
Okay, und
verwunderlich.
Weiß man, wer da so mitgerudert ist, so aus Europa?
Ja, viele osteuropäische Teams.
Einfach aus anderen Ländern.
Ja, genau. Und diese Ruder-Bundesliga wurde geschaffen, um die TV-Präsenz zu erhöhen. Muss man im Nachhinein sagen, hat auch geklappt. Also
Das war die richtige Entscheidung, absolut.
seitdem sehe ich wieder sehr häufig, was mich persönlich fort Rudern im Fernsehen auch. Also
Ja. Ich,
wird die
also ich war am
Präsenz
Anfang
deutlich erhöht.
skeptisch. Ich war am Anfang skeptisch, aber es hat sich voll und ganz ausgezahlt. Also
Ja, muss
die
man
TV,
sagen.
ja, es gibt ja schon eine Gegenbewegung gegen das Rudern, die sich jetzt gegen zu viel Rudern im TV wehren, weil einfach so eine Randsportart wie Fußball hat es jetzt tatsächlich geschafft, ja, vergleichsweise viel TV-Präsenz zu bekommen. Und da sind die Ruderer natürlich nicht erfreut darüber, das ist schon klar.
Ja, und ich meine, vielleicht wäre das ein Weg, den so Randsportarten wie Handball oder Biathlon mal gehen sollten. Einfach eine professionelle Serie gründen, um mehr TV-Präsenz zu bekommen, weil das Rudern hat es natürlich enorm nach vorne gebracht. Also man muss ja sagen, viele junge Leute wurden dadurch begeistert und sind jetzt in die Ruderclubs eingetreten, die werden überrannt. Ja. Also.
Bei Leine Hannover rudert ja auch der Boris Becker des deutschen Rudersports.
Ja.
Boris Paddel. Und ja, das sind unzählige Kinder natürlich auch an der Strecke. Ich fand auch die Social-Media-Präsenz extrem stark, was sie gemacht haben.
Ja.
War, glaube ich, mit Jung von Matt zusammen, haben sie da was auf die Beine gestellt. Fand ich wirklich stark. Und da, ich glaube, da kriegst du halt die Leute auch heutzutage. Und,
na gut, beim Deutschen Ruderverband hängt halt auch nach dem TV-Deal jetzt das Geld, ne? Ist klar. Also da gab's ja jetzt wieder Rekordvertrag.
Ja, aber man muss ja auch sagen, die hauen das nicht sinnlos auf den Kopf, sondern da wird wirklich überlegt, wo können wir zielgerichtet da die Leute ansprechen. Finde ich gut.
Ja.
Genug des Hasses, Jonas. Genug des Hasses.
Ja, ich werde durch. Du hast noch was.
Ja, also ich habe zum einen eine Idee für unsere Zuhörer, die mir spontan gekommen ist. Und zwar für alle, die aktuelle 11-Freunde-Ausgabe nicht besitzen. Da gibt's oder war dabei ein Jahreskalender. Das ist insofern nichts Neues bei der 11-Freunde. In der letzten Ausgabe des Jahres ist immer ein Kalender dabei. Da waren meistens aber so Bilder von... weiß ich, es war so A5-Größe immer mit irgendwie Kickern aus 60er, 70ern, 80ern, 90ern und das Beste von heute. Aber dieses Mal ist es ist es größer und es sind Fotos von Amateursportplätzen. Und das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Das sind wirklich sehr gute Fotos, die so diesen ganzen Spirit, Amateurfußball, Sonntagmorgen, Scheißwetter, einer muss einen Platz streuen. Wunderbar einfangen. Und ich habe mir gedacht, den könnten wir ja verlosen.
Mhm.
Also würde ich gerne verlosen an die Hörer, die den haben möchten. Und alles, was ihr dafür tun müsstet, wäre uns auf welchem Weg auch immer, entweder über Twitter, über Facebook, über Instagram oder über gegenpressingpodcast@gmail.com uns eine Sprachnachricht zukommen zu lassen. Und wo ihr vielleicht ganz kurz euer schönstes Sportplatzerlebnis schildert.
Muss oder euer Lieblingsteam aus der Ruder-Bundesliga. Da sind wir ganz offen.
Ja, wobei das natürlich dann vielleicht auch Hand in Hand geht, je nachdem, wo man dann zugeguckt hat. Und das, wenn ihr uns das einfach per Audiodatei, Sprachnachricht, sagt man heute, glaube ich, WhatsApp sagt man heute, glaube ich, wenn ihr uns das schickt mit eurem schönsten Sportplatzerlebnis, dann würden wir das unter den besten Einsendern, Einsenderinnen, Einsendungen verlosen. Das fände ich schön.
Mhm, ich auch.
Ja. Und dann komme ich auch schon zu einem nächsten Punkt, den ich dabei habe. Und zwar ist der Druck frisch. Und zwar habe ich vorhin noch, hatte aber leider dann keine Zeit mehr, es anzuschauen. Deswegen trotzdem als, ich glaube, den kann man blind als Sehtipp geben. Es gibt eine Doku über Pele Wollitz und zwar heißt die Ein Tag mit Pele Wollitz. die ist von der Zeitschrift für den vier großen Buchstaben, die ich jetzt grundsätzlich nicht zwingend unterstützen möchte, aber wenn man diese Zeitung zusammen mit Pele Wollitz nimmt und daraus eine Doku schnitzt, ich weiß nicht, da kann ja eigentlich nur was Geiles bei rumkommen.
Man muss sagen, im Dokutainment hat die Bild noch nie versagt, weil auch die vierteilige Serie über die Lasoggas mehr als gelungen war.
Die uns, wir uns ja zusammen tatsächlich angeguckt haben.
Ja.
Im Anschluss an unseren Sportplatzbesuch. Ja, also Doku Pele Wollitz, sie geht halt 20 Minuten. Ich werde auf jeden Fall noch dieses Jahr gucke ich mir die an. So. Und zum letzten Punkt, den ich vorab habe, der tut mir ein bisschen im Herzen weh, aber wir müssen drüber reden, Jonas. Es ist Ende des Jahres und gleichzeitig auch Anfang des neuen Jahres und da steht immer ein ganz besonderer Programmpunkt auf dem Tableau. Vielleicht kannst du was dazu sagen, was denn am 5. Januar, 6. Januar, 5. und 6.?
5., 4. und 5.
4. und 5. Januar, was da denn vor der Türe steht.
Ja, es steht wie immer, wie jedes Jahr, Anfang des Jahres eigentlich schon der Höhepunkt des Fußballjahres an. des Traditionshallenmasters in Berlin. Und dieses Jahr ja eine ganz besondere Ausgabe, 10 Jahre Traditionsmasters mit 8 anstatt wie sonst 6 Mannschaften. Und man muss sagen, die Teams dieses Jahr, also so stark war es noch nie, ist das beste Traditionshallenmasters aller Zeiten.
Auf Jahre hin unschlagbar.
Auf Jahre hin unschlagbar, muss man sagen. Unter anderem Sparta Prag mit Jan Koller und Vratislav Lokvenc im Sturm, prädestiniert für die Halle, muss man.
Wer sich unsere alten Ausgaben schon angehört hat, es ist unser feuchter Traum, die beiden zusammen in der Halle zu sehen. Und er wird jetzt wahr.
Und er wird gefüttert, oder beide werden gefüttert von Thomas Rosicki und Pavel Nedved.
Unfassbar. Unfassbar.
Also, das ist schon. Dann natürlich ein paar Altbekannte wie Frank Mill. Jörg Kühl, der geneigte Traditionsfußball-Erkenner weiß, der Hallentorwart des BVB.
Jörg Kühl.
Ganz klar. Dann aber auch ein Jens Nowotny, Ulf Kirsten.
Jens Nowotny in der Halle ist natürlich auch großartig.
Kreuzbandriss vorprogrammiert.
Also ich weiß nicht, ob die in der gleichen Gruppe dann sind, aber so ein Lokvenc, Vratislav Lokvenc gegen Jens Nowotny in der Halle, das hat schon echt Charme. Das ist eher so eine Prügelei, glaube ich.
Das hat viel Schönes auf jeden Fall, glaube ich, ja. Dann auch das ein oder andere Mitglied von Team Gegenpressing. Also Marco Rehmer läuft für die Hertha zum Beispiel auf.
Ja.
International noch der FC Barcelona. Leider ohne den Ehrenspielführer des Traditionsteams Thomas Christiansen.
Ja, sehr schade.
Tottenham Hotspurs mit Teletubby Steffen Freund, direkt aus dem Alley Pally.
Ja, völlig dicht kommt er her.
Ja. Dann natürlich Union Berlin mit Thorsten Tusche-Matuschka, der ja, wie wir seit letztem Jahr wissen, Freistöße in der Halle direkt ausführen darf.
Ja, der einzige Spieler weltweit.
Ja, also wird interessant, wird spannend.
Ich kann dieses Jahr leider nicht dabei sein, aber du wirst den Gegenpressing-Podcast würdig vertreten, hoffe ich.
Na klar, wie immer.
Und vielleicht die ein oder andere Stimme einsammeln. Wir schauen mal, wie das klappt oder ob das klappt. Wollen wir nicht zu viel versprechen?
Nee, lieber hinterher überraschen.
Ja, genau. Ist Darius Wosch eigentlich wieder dabei, meine kleine Zaubermaus?
Ja, es stand, meine ich, im Hertha-Kader, als ich geflogen habe.
Ja, ich meine,
das wäre ja auch eine Frechheit. Ich glaube, der war tatsächlich jedes Jahr dabei, meine ich. Ja, glaube ich, jedes Jahr gesehen. Natürlich zu Recht. Ja, und Marco Pantelic ist, glaube ich, auch wieder dabei. Es wird ein heißes Duell um die Torjägerkanone.
Paddy Helm ist übrigens auch dabei.
Paddy Helm ist auch dabei, ja.
Der wird im ersten Spiel wieder 17 Tore machen per Direktabnahme und dann keins mehr. Und sich die Torjägerkrone trotzdem holen.
Er hat ja schon direkte Konkurrenz im Team mit Markus Feinbier. In der Halle auch immer gefährlich.
Ach, stimmt.
Immer
für Tobi. Hallengott, ja.
Also wird echt spannend. Also
ich vermute, das wird ja auch im Fernsehen übertragen, oder?
Normal immer die letzten auf Jahre, Sport 1, ja.
Wir kriegen übrigens kein Geld von niemandem dafür, dass wir das sagen. Wir sind einfach große, große Fans dieses Turniers und weil es einfach, das beschreibt, ist so die Quintessenz unseres Podcasts, möchte man meinen.
Ja.
Ja, das war es dann eigentlich schon so im Voraus von mir.
Ja, dann fangen wir mal an. Heute ist ja eine bisschen besonderere Ausgabe.
Ja, vielleicht können wir das vorab schon sagen. Es wird den Kultspieler ganz normal geben. Die steile These fällt aus, weil wir uns überlegt haben, so als Jahresabschluss wollen wir einen, wie auch letztes Jahr schon, einen etwas besonderen oder etwas anderen Jahresrückblick machen. Und zwar wird der eine Teil des Rückblicks wird sich tatsächlich auf aktuelle Ereignisse, also von 2018, beziehen. Und gleichzeitig schauen wir aber dann immer für jeden Monat, was denn in diesem Monat vor 25 Jahren passiert ist, was dann natürlich dann genau in die Gegenpressing-Zeit fällt. Ja.
Ja.
Mal schauen, was dabei rumkommt. Cool.
Kultspieler hast du mitgebracht?
Kultspieler habe ich mitgebracht. Würde ich jetzt auch sofort mal anfangen, damit wir da auch mal durchkommen jetzt. Und zwar, der Kultspieler hat eine besondere Verbindung. Treue Hörer werden es wissen. Der Kultspiel ist in Würzburg geboren. Und vielleicht habe ich jetzt da schon zu viel verraten. Und zwar am 17. März 1964 und ist Torhüter. Weißt du es schon?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Soll ich es schon sagen oder willst du das weitermachen?
Ich würde noch weitermachen, dass die Leute noch mithören können. Ja, begonnen hat er die Karriere bei den Würzburger Kickers, FWK, ole ole, ist dann zum Lokalrivalen FV Würzburg 04 gewechselt, zu den Blauen in Würzburg und dann nochmal zurück zu den Roten, also zu den Würzburger Kickers. Dort hat er auch seine Profikarriere begonnen, um dann direkt 1986 zu Viktoria Aschaffenburg zu wechseln. Da war er 3 Jahre und jetzt wird's eine wilde Fahrt. Ich bete jetzt einfach mal kurz die Vereine runter. Danach 2 Jahre beim Wiener Sportclub, dann 2 Jahre bei den Stuttgarter Kickers, dann 1 Jahr beim 1. FC Kaiserslautern, dann 4 Jahre beim Karlsruher SC, wo er übrigens Oliver Kahn beerbt hat. Dann ging er für 5 Jahre zum VfL Wolfsburg, für 1 Jahr zu Borussia Mönchengladbach mit nur 5 Einsätzen. Dann nochmal 7 Einsätze für Rot-Weiß Erfurt. Dann ging er 2005 zu Lilleström SK und zum damaligen Trainer Uwe Rösler. Und wurde tatsächlich mit 41,5 Jahren zum besten Torwart der Liga gewählt. Was auch was über die Liga aussagt, aber auch natürlich über den Spieler vor allem. Und am Schluss hat er dann in der 12. Liga bei der SV Halstenbek-Rellingen seine Karriere ausklingen lassen, wo er eigentlich nur so als Ersatzmann hingegangen ist. Und also beziehungsweise war Torwarttrainer, glaube ich sogar, und kam dann wegen einer Verletzung des Torwarts sofort zum Einsatz und hat dann die komplette Vorrunde gespielt. Und in der darauffolgenden Spielzeit hat sich wieder der Stammtorhüter verletzt und dann kam wieder Reitmeier. Oh, jetzt habe ich es verraten. Piepen wir da heraus. Kam er wieder zum Einsatz und hat dann insgesamt nochmal 23 Spiele bestritten, von denen er 21 Spiele unbesiegt blieb. Und er war dann bei seinem letzten Einsatz, sage und schreibe, 49 Jahre alt. Jonas, hast du eine Idee?
Chapeau. Also ich war mir die ganze Zeit unsicher, aber spätestens bei seiner zweiten Saison, wo er es hat ausklingen lassen, da hat es Klick gemacht. Also mit den 21 Spielen unbesiegt, da konnte es nur einer sein.
Ja.
Nee, Klaus Reitmeier.
Ab wann hast du es gewusst? Hast du Würzburg-Torwart schon gewusst?
Würzburg-Torwart, ja. Also da hatte ich ihn auf dem Schirm. Und spätestens als dann der KSC ins Spiel kam, da war es dann sicher.
Ja, also jetzt, als ich dann gelesen habe, war mir klar, aber davor hatte ich das nicht mehr, also wenn ich mich jemand gefragt hätte, wo Klaus Reitmeier geboren war, dann hätte ich nicht aus dem Stegreif sagen können, Würzburg. Auch wenn es natürlich klar ist, weil die besten Spieler aus Würzburg kommen, Bernd Korzinitz, Bernd Hollerbach, Klaus Reitmeier, also klar, das ist also quasi ein eigenes Team gegen Pressing.
Ja.
Und ja. Das zu Klaus Reitmeier. Weißt du denn, was er heute macht?
War der nicht irgendwo Torwarttrainer oder so?
Ja.
Ich meine das. Sonst, was er aktuell macht, weiß ich nicht. Ich meine nur, war der also auch so im Zusammenhang mit Felix Magath oder so? Kann das sein?
Nee. Also war er auch mal, aber also aktuell jetzt nicht mehr, aber glaube ich beim HSV war er dann Torwarttrainer. Ich kann es dir gleich noch genauer sagen. Muss bloß hier mir aufschreiben, dass ich den Namen piepen muss. also wer beim HSV war er Torwarttrainer bei Halstenbek-Rellingen, dann ja auch, wo er dann zum Einsatz kam. Hamburg SV war übrigens davor schon, also er war schon Torwarttrainer, bevor er nochmal aktiv eingegriffen hat. Dann war er bei Paderborn ein Jahr und ist jetzt seit 2016 bei Fortuna Düsseldorf Torwarttrainer.
Okay.
Bis jetzt, also immer noch.
Ja gut, die haben ja ziemlich viele Ex-Spieler im Trainerteam. Also da ist ja auch
Lumpi Lambert.
Sascha Rösler Co-Trainer
stimmt, ja.
Und Axel Bellinghausen.
Richtig, Ich weiß zwar nicht, was der wem beibringen will, aber...
Nee, die bekommen beide nur beigebracht von Friedhelm Funkel, glaube ich. Ja. Die bringen so... Ich weiß, dass Axel Bellinghausen dieses gruselige Headset immer auf hat.
Ah.
Ist mir jetzt aufgefallen.
Habe ich ja auch gerade.
Ja.
Könnte ich jetzt auch quasi...
Du bist quasi der Axel Bellinghausen des Gegenpressekonferenz.
Wow, okay, den habe ich mir selber vorgelegt.
Ja.
Danke dafür. Ja, wissenswert noch, dass der Bruder von Klaus Reitmeier, Gerd Reitmeier, Ehrenspielführer der Würzburger Kickers ist und heute bekannter Würzburger Zauberkünstler.
Das ist die Frage, warum wir den im Studium nie eine Show besucht haben von ihm.
Vielleicht waren wir dort und wir wissen es nur nicht.
Das kann auch sein.
Ja, also auf jeden Fall. Und wirklich, also ein stadtbekannter Zauberkünstler tatsächlich. Das hört sich komisch an, ein stadtbekannter Zauberkünstler. Und der Neffe von Klaus Reitmeier, also der Sohn von Gerd Reitmeier, 35 Jahre alt. Und der ist derzeit tatsächlich Trainer beim Würzburger FV.
Ja.
In der Bayernliga? Ich glaube.
Mhm.
Ich glaube, Bayernliga sind.
Hör auf jeden Fall nicht.
Ja, hat die irgendwann mal vor 2 Jahren oder so oder 3 Jahren vom Abstieg gerettet und natürlich Höhenflug. Er ist ein junger, geiler, wilder Trainer. Alles blau.
Der hat den schönen Fußball zurück in die Zellerau gebracht.
Ja. Die Zellerau bebt auch.
Ja.
Ja. Das war's zu Klaus Reitmeier. Den Namen ich jetzt nicht mehr piepen muss. Ja, dann kommen wir doch gleich zum Schwerpunktthema, würde ich sagen.
Richtig.
Ich habe es vorhin schon angedeutet, wir wollen einen kleinen Jahresrückblick machen, der zum einen mal überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Es ist maximal subjektiv, was wir uns rausgesucht haben. Also ich kann jetzt mal nur für mich sprechen. Wir wissen auch nicht, was die jeweils andere rausgesucht hat. Es wird immer einer zu dem passenden Monat ein Ereignis von diesem Jahr heraussuchen oder hat schon herausgesucht hoffentlich. Und der jeweils andere wird dann ein Ereignis zum Besten geben, was sich vor ungefähr 25 Jahren im Jahr 1993 zugetragen hat auf der Fußballbühne.
Ja. Richtig.
Ich muss auch einen Hörerwunsch, der uns erreicht hat, einbringen. Und zwar hat er sich gewünscht, dass wir coole Fußballskandale dieses Jahr, die er verpasst hat, aufzählen. Weiß ich jetzt nicht, was du da dabei hast.
Gut, das ist zu spät.
Ja, also
obwohl, naja, einen kleinen habe ich, aber den hat er vermutlich mitbekommen.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Er nannte sich selber Fußball-Laie, glaube ich. Und ja, bei ihm ging es, glaube ich, eher so, was waren die Beispiele? Geschwängerte Minderjährige und nochmal und verlorene Führerscheine.
Achso, nee, gut, das habe ich eigentlich nur. Das passt dann ganz gut.
Ah ja, dann ist ja super. Ja, vielleicht vorab, frag mich bitte nicht, wie ich drauf kam. Im Zuge meiner Recherche für diese Sendung heute habe ich auch schon einen Jahresrückblick gefunden, den es schon gibt, und zwar von der TUS-Quelle. Quelle ist ein Stadtteil von Bielefeld im Bezirk Brackwede, was ihr sicherlich wisst. Und da bin ich drauf gestoßen, war ja ganz nett. Und ich würde mal so ein paar Passagen vielleicht auch zum Besten geben. Also ich meine, die TUS-Quelle, klar, die Mannschaft von Trainer Björn Heinemann, die kennt man sicherlich, hat im Sommer tatsächlich den langersehnten Aufstieg in die Kreisliga B geschafft. Und steht dort nach der Rennrunde auf einem soliden 5. Tabellenplatz. Gratulation schon mal dazu.
Ja.
Und der Trainer Björn Heinemann hat dazu gesagt, na, für mich ist jedes Spiel ein Highlight. In der Kreisliga C bist du nicht jedes Spiel gefordert. Ich bin schon stolz, wie wir uns trotz Rückschläge immer wieder zurückgekämpft haben und auch aus einem 0-2 Rückstand ein 2-2 Unentschieden erzielen konnten. So. Und damit spricht er die absolute Ausgeglichenheit in der hiesigen Kreisliga B an und sagt, dass jedes Spiel umkämpft ist und alle Gegner wollen. Was ich schon als Qualitätsmerkmal der Kreisliga B in Bielefeld auf jeden Fall geltend machen kann. Er spricht auch von einer ausgelassenen Stimmung und dass die Mannschaft einzelne Rückschläge gut verarbeitet hat. Aber natürlich, wie es Pele Wolicesker nicht sein könnte, ist er natürlich auch nie zufrieden. Er will mehr. Der fünfte Tabellenplatz als Aufsteiger reicht dir nicht. Und er untermauert das mit dem folgenden Zitat. Wenn man überlegt, dass man gegen Hasenpad Jöllenbeck und TuS Jöllenbeck 2 unnötigerweise Punkte abgegeben hat, dann könnte man jetzt ganz oben mit dabei sein.
Ja.
Aber jetzt will er erstmal von Spiel zu Spiel schauen und sein Ziel ist die Bestätigung der Hinrunde. Gleichzeitig sagt er natürlich auch, wenn man später oben steht, dann möchte man natürlich auch alles versuchen.
Ja.
Ja. Das ist alles, finde ich, ist eine Ansage.
Also von dieser Stelle hier auch viel Glück für die Rückrunde, weil jetzt das zu bestätigen, ne, jetzt ist man in der Liga bekannt, ne? Jetzt fährt man nicht mehr als Underdog überall hin. Nee, jetzt ist man auch öfter der Favorit, ja, muss das Spiel machen. Ist die Frage, ob die Mannschaft jetzt von ihrem kontoorientierten Fußball hin zu Ballbesitzfußball, Tuchelscher Prägung so schnell umschalten kann.
Ja, also Kraftausdauer wird in den Fokus geregt in der Vorbereitung. Das kam nämlich in der Hinrunde, kam das der TuS-Quelle zugute. Und man möchte aber trotzdem an den spielerischen Feinheiten arbeiten. Und wie zum Beweis kehrt auch Alexander Kropp aus Steinhagen zurück. Und dann hat man natürlich in der Offensive eine weitere Option.
Das ist wichtig.
Ja.
So einen ballsicheren Spieler brauchst du jetzt gegen tiefstehende Mannschaften.
Ja. Also das zur TuS-Quelle. Viele Grüße an die TuS-Quelle, viel Glück.
Und wenn ihr am letzten Spieltag noch um den Aufstieg mitspielt, ladet uns gerne ein.
Können wir überlegen.
Mal kommen.
Ja. Gut, dann kommen wir zu unserem Jahresrückblick. Die Monate Januar bis Juni sagt man immer. Hast du das aktuelle Ereignis dabei? Ich würde, glaube ich, im aktuellen starten.
Ja.
Und dann das historische Ereignis von vor 25 Jahren nachreichen. Januar 2018, Jonas.
Ja, das hast du ja quasi schon vorweggenommen, weil trotz intensiver Recherche gibt es da halt eben nur das Traditionsmasters in Berlin.
Nur.
Da geht nichts dran vorbei. Im letzten Jahr, ja, auch relativ stark besetzt, besonders mit zwei Mannschaften, die jeweils einem von uns ganz persönlich am Herzen liegen. Also war in der Gruppe A, war das Gladbach, Schalke und 1860.
Und das in Hassspiel.
Gruppe B, Union, Hertha und die Glasgow Rangers, das Team der Herzen, man sagen. Gewonnen hat dann Union im Finale gegen Gladbach mit 6:1. Waren zwei Freistoßtore von Thorsten Matuschka, unter anderem.
Die rote Wand gebebt.
Die rote Wand, ne, niemals vergessen. Ja, war wie immer sehr schön, haben Fotos gemacht, uns unterhalten mit unter anderem Icke Hässler, Jörg Alberts, der für die Rangers aufgelaufen ist, war natürlich ausverkauft, ja, jetzt glaube ich nicht viel zu sagen.
Alter, die Rangers haben gekloppt wie die Irren.
Wie die Irren.
Also das war wirklich, da haben sie, also das, auch wenn das ja, naja, in zumindest etwas freundschaftlichem Rahmen auch das Ganze ja immer so ein bisschen abläuft, weil die meisten kennen sich ja, oder viele kennen sich von früher, von den Spielern. Aber unisono hat man sich beschwert über die doch härtere Gangart der Glasgow Rangers, die einfach auf alles getreten haben, was sich bewegt hat. Unfassbar.
Ja gut, war die schottische Härte halt, ne? Muss man mit rechnen.
Ja, genau. Also,
klar. Aber trotzdem.
Ich weiß nicht, wie weit der Hallenfußball in Schottland verbreitet ist tatsächlich.
Vermutlich haben die das erste Mal eine Halle betreten, an dem Tag, wo die da aufgelaufen sind.
Naja, ist ja auch schon eine Frechheit, überhaupt in der Halle zu spielen als Schotte.
Ja, und da kann man ja ruhig meinen, über die Bande treten. Also sehe jetzt nicht so das Problem.
Es bleibt immer noch ein Fußballfeld.
Ja.
Und wenn da einer eine Bande hinstellt, kann ja der Schotte nichts dafür.
Richtig.
Okay. Ja, vor 25 Jahren im Januar gab es einen spektakulären Wechsel, der dir, ja, weiß ich, ob du den noch so direkt präsent hast, der dich aber auch betrifft. Und zwar kam ein Superstar zurück zum BVB für die damalige Bundesliga-Rekordsumme von 8,5 Millionen Mark, was auch dann zu Kritik geführt hat. Kannst du erahnen, wer das war?
Das ist halt in der Zeit wirklich relativ schwer, weil da viele Leute zurückkamen für teuer Geld. Ich würde jetzt mal auf Andi Möller tippen.
Nee, er kam von Inter Mailand.
Inter Mailand.
Und er war nur ein halbes Jahr bei Inter Mailand.
Matze Sammer.
Matze Sammer kam nach einem halben Jahr Intermezzo bei Inter Mailand zurück zu BVB. Und wie gesagt, Rekordsumme 8,5 Millionen Mark. Und damals, es war wirklich witzig. Ich habe mir so ein bisschen so die Diskussion von damals nachverfolgt und das war genau die gleiche Diskussion, wie wir sie seit einigen Jahren wieder bei euch haben. Dieses, oh, wie können wir so viel Geld zahlen? Hier ist alles Malocher, wie sollen wir das den Leuten rechtfertigen? Wir sind Arbeiterclub, wir brauchen hier nicht das Gehaltsgefüge sprengen. Es kann nicht sein, dass wir jemanden für so viel Geld zurückholen. Lieber zwei für 4 Millionen als einen für 8,5 Millionen. Wirklich sehr, sehr lustig und hat sich nichts geändert, sag ich mal.
Nee, offensichtlich echt nicht.
Das fand ich spannend. Februar.
Februar, ja, habe ich mich auf ein Spiel gestürzt, mal ein bisschen internationaler werden. Was für mich so symptomatisch war für die wirklich gute Liverpooler Champions League-Saison letztes Jahr. Es war das Achtelfinal-Hinspiel gegen Porto. In Porto wurde mit 5-0 gewonnen. Und die Torschützen, dreimal Mané, einmal Salah, einmal Firmino, stehen ja so ein bisschen für die Saison. Alles kaputtgeschossen. Und habe mir vorhin noch mal eine Zusammenfassung von dem Spiel, so ein kurz 5-Minuten-Video angeguckt. Und es waren halt auch, ich glaube, 3 von den 5 Toren oder 4 von den 5 Toren so typische Klopp-Mannschaftstore. Ball gewonnen, gekonter Tor. Das fand ich einfach eins der besten Spiele in der letzten Champions League-Saison, die ich zumindest gesehen habe, wie ich fand. Und das ist mein Highlight für Februar 2018.
Ja, wir können zu Liverpool dann natürlich intensiver vielleicht in unserer Februarausgabe sprechen. Ich hoffe, dass ich da mit freudiger Stimme berichte.
Warst
Ich
du übers
bin.
Los schon glücklich, ne?
Was habe ich dir geschrieben? Irgendwie, ich
Irgendwie
glaube, es war gar.
bitte nicht.
Ja, also irgendwie, es war, glaube ich, auch ein Kraftausdruck dabei, ich weiß es nicht
Ja.
genau. Aber ich muss sagen, kurz danach, so Stündchen später, also erst war ich natürlich, voraus habe ich gesagt, also das schwerste Los, was du kriegen kannst, also was du als Bayern vor allem kriegen kannst, ist Liverpool, weil gegen Klopp sahen wir einfach immer schlecht aus. Aber im Nachhinein habe ich mir jetzt gedacht, naja, wenn jemand gegen diesen Spielstil von Klopp was entgegensetzen könnte, taktisch, dann wäre es tatsächlich dieser Kovac-Fußball von Frankfurt letztes Jahr. Und wenn der Jute Nico das schafft, bis zum Februar sowas halbwegs sicher auf die Beine zu stellen, dann könnte das genau der Spielstil sein, den du brauchst, um gegen Liverpool irgendwie gegenzuhalten. Weil, ehrlich gesagt, wenn wir da mit Pauken und Trompeten angreifen, dann gehen wir da aber sowas von unter. Von daher. Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen. Gut, ich muss mir natürlich an Niko Kovac meine Hoffnung klammern. Sagt auch schon was
Das
aus,
ist
aber.
auch traurig irgendwo.
Ja, vielleicht rede ich es mir auch schön, aber tatsächlich ist das das Positive, das ich abgewinnen kann an dem Los. Sonst aber eigentlich auch nichts.
Aber wenn es jetzt wieder erwartend doch gut geht, kannst du hinterher sagen, du hast es heute schon prophezeit.
So. So. Nico? Glaub an dich. Ich tu's auch. Ich muss auch. Februar 1993, auch international, und zwar war da das erste, wenn auch inoffizielle Länderspiel für den Kosovo, was insofern an sich schon bemerkenswert ist. Bemerkenswerter ist es dann aber, wenn man weiß, dass erst knapp 10 Jahre später das zweite inoffizielle Länderspiel stattfand. Und dann wiederum das erste offizielle, also 2003, und dann wiederum das erste offizielle Länderspiel 13 Jahre später, nämlich 2016, dann ist es tatsächlich bemerkenswert, finde ich. Und die ersten beiden Länderspiele, also tatsächlich das 1993 und dann das zweite Länderspiel 2002, waren beide gegen Albanien. Das jetzt auch nicht so verwunderlich. Aber die Gegner der Spiele bis zum ersten offiziellen Länderspiel 2016 liest sich auch sehr lustig. Also zweimal Albanien, dann die Türkische Republik Nordzypern, dann Lappland, dann Monaco, Saudi-Arabien, Haiti, Oman, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Äquatorialguinea und die Färöerinseln.
Gut, das Who is Who des internationalen Fußballs, also.
Ja.
Muss man sagen, wenn du da bestanden hast, dann
ja. Ist dir also das erste mehr. Offizielle Länderspiel war tatsächlich ein Freundschaftsspiel in Deutschland und gegen die Färöerinseln, das auch 2-0 gewonnen wurde. Und das erste Tor für den Kosovo schoss ein alter Bekannter 2016. Kommst du nie drauf? Albert Bunyaku.
Ja, wer sonst?
Torjäger vom Dienst. März 2018.
Ich hätte jetzt halt auf irgendwen wie, keine Ahnung, Anil Chaka oder so getippt, ne?
Ja, der war es aber nicht. Der ewige Albert Bunyaku war es.
Ja, der spielt doch auch noch irgendwo jetzt. In der zweiten oder dritten Liga in Deutschland, meine ich.
Albert Bunyaku? Mhm. Warte, ich kann es dir natürlich sofort sagen.
Ich glaube in der letzten Saison bei Erzgebirge Aue.
Moment. Hier. Albert Bunyaku spielt derzeit, klar, bei Viktoria Köln.
Also gut, klar, wo sonst?
Das ist dieser Mäzen-Verein, oder?
Ja.
Wo auch Pele mal war.
Und Markus Brenzka, glaube ich, immer noch ist.
Ah, ja. Ja, Erzgebirge Aue war tatsächlich davor. Und da davor 3 Jahre St. Gallen, 2 Jahre Lautern, Nürnberg, Erfurt, Paderborn. Aber Nationalmannschaft spielt er nicht mehr. Der ist jetzt auch geboren 83. Oh, geht eigentlich. 35. Jo. Ja. Jo.
Hat er noch 4 gute Jahre vor sich.
März.
Ja, im März. Da bin ich mal bei meinem BVB hängen geblieben, weil ja die letzte Saison gerade die Rückrunde jetzt nicht nur ergebnistechnisch hauptsächlich fußballerisch so ziemlich das Schlimmste war, was man sich jetzt BVB-Fan antun musste. Aber im März, am 26. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt, da war es zumindest mal halbwegs spektakulär. Bis zur 90. Minute hat der BVB geführt 2-1. Dann sind die Frankfurter durch Danny Blum zum Ausgleich gekommen. Und in der 94. Minute Michy Batshuayi schweißt das Ding oben in den Winkel ein. Und das war für mich das positive BVB-Spiel der Saison. Negative gab es viel mehr. Und deswegen gehört das hier rein.
Ist es so?
Ist es so. Ja, das ist so.
Ja. Wie viel seid ihr am Ende gewonnen?
Vierter.
Gar nicht mehr. Ja, also Europa.
Ja, aber viel auch. Als ich vorhin mal so die Saison, die Spieltage so durchgeguckt habe, auch viel so unentschieden so am Stück gespielt, dass man alles schon so verdrängt hat. Ah. Also war eher nicht so.
Ja, ich finde es schon ein bisschen unanständig auch, dass du jetzt unbedingt noch ein BVB mit reinbringen musst. Aber gut, es ist deine Sache.
Ja.
Nicht gemacht.
Du hast ja die Bayern auch noch mit dem Schwenk über Liverpool eingebaut.
Ja, Jonas, also da muss man sich päpstlich als der Papst sein. im März vor 25 Jahren wurde Marco van Basten zum Weltfußballer 92 gekürt. Ja, 92, weil die wurde dort erst vergeben. Und ja, also insofern muss man auch nichts mehr hinzufügen. Einziger Fun Fact: Zweiter wurde Christos Deutschkow, damals FC Barcelona, und Dritter wurde ein Deutscher.
Mhm. Du willst jetzt vermutlich wissen, wen.
Ja, ich weiß es ja, aber ich würde gerne wissen, ob du es weißt.
92. Gut. Das könnte Matthäus sein.
Nein.
Oder Sammer.
Nein.
Oder Andi Brehme.
Nein, aber dann, AS Rom hat er gespielt. Zu dem Zeitpunkt.
AS Rom.
Das ist vielleicht eine falsche Fährte, weil jetzt könnte da noch jemand anders kommen.
Hat der Klinsmann beim AS Rom gespielt?
Nein, Inter Mailand, der ist Neunter geworden. Zusammen mit Franco Baresi und Abedi Pelé.
Wer hat denn noch bei AS Rom gespielt als Deutscher? Der Hässler?
Icke Hässler.
Echt?
Icke Hässler wurde Dritter bei der Weltfußballerwahl 92.
Warum?
Weil er überragend ist. Also wir haben letztes Jahr den Drittplatzierten der Weltfußballerwahl 92 getroffen und ein Pläuschchen gehalten.
Das hätte man viel mehr zelebrieren müssen, wenn man das gewusst hätte.
Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was der Icke... Gut, heutzutage findet das wahrscheinlich wieder geil, aber ich sag mal, vor 10, 15 Jahren, als er wirklich noch in der Blüte war, also so weit weg von Dschungelcamp und so, da denke ich mal, wäre das nicht so geil gewesen und gesagt hätte, Mensch, Dritter geworden, Hammer!
Ja, aber heute vielleicht.
Ja, heute sicherlich.
Ja.
So.
Krass.
Ja. Dann kommen wir zum April.
Ja, auch da habe ich wieder ein Spiel. Eigentlich unspektakulär. 30. Spieltag, Mainz gegen Freiburg. Mainz 2-0 gewonnen. Warum habe ich es ausgewählt als mein Highlight, in Anführungsstrichen, mein negatives Highlight, glaube ich, auch so mit der ganzen Saison. Halbzeit, Spielstand 0-0, beide Teams auf dem Weg in die Kabine, waren noch zum Teil schon drinne, aber Videoschiedsrichterin Bibiana Steinhaus hat an den Schiri ein Handspiel von Marc-Oliver Kempf gemeldet. Der hat sich das daraufhin auch angeguckt, hat dann auch Elfmeter gegeben, und hat dann die Teams aus der Kabine geholt und nach einer relativ langen Diskussion hat dann De Plazis den Elfer verwandelt zum 1-0 für Mainz. Und es wird ja immer noch bis heute gestritten, ob das rechtmäßig war, weil der Schiedsrichter sein Headset schon draußen hatte und dann von einem seiner Linienrichter darauf hingewiesen wurde, dass Bibiana Steinhaus halt eingreift. Und das ist anscheinend so eine rechtliche Grauzone beim Videobeweis. Eigentlich hätte der Schiedsrichter nicht reagieren dürfen, weil er nicht selber angefunkt wurde, sondern darauf hingewiesen wurde. Und allein, dass das nicht klar geregelt ist, wie das ist, weil es ja auch mal sein kann, dass das Headset vom Schiedsrichter zum Beispiel gerade kaputt geht und er hat das noch nicht gemerkt oder so. Allein das sagt schon alles über den Videobeweis aus, wie er in Deutschland zumindest praktiziert wird.
Ja, wobei man sagen muss, ist auch besser geworden, oder?
Ich finde, also bei der WM war es richtig gut. Ich finde aber aktuell in der Bundesliga, finde ich es eigentlich fast noch schlechter als letzte Saison, muss ich sagen.
Echt? Nee, finde ich überhaupt nicht.
Doch.
Doch.
Also finde ich schon.
Ja, also ich vielleicht ist es auch, ja, ich keine Ahnung. Also ich finde es tatsächlich, ist es besser geworden. Und ja, aber am Ende ist es subjektiv, würde ich sagen. Also ja, ich finde es ist besser geworden. Es ist auch die Zeiten sind kürzer. Es ist irgendwie klarer geregelt, finde ich jetzt. Auch wenn es natürlich nicht so klar ist, wie man sich das wünscht. Was die Auslegung angeht, wann gibt es überhaupt Videobeweis und so weiter. Aber ich finde schon, dass es irgendwie, ja.
Also ich weiß nicht, ich habe jetzt so zwei, drei Entscheidungen präsent. Zum Beispiel Mainz gegen Hannover vor, weiß nicht, zwei, drei Wochen. In der ersten Halbzeit ein glasklares Handspiel von einem 96er im Strafraum im eigenen. Also wirklich viel klarer geht's gar nicht. Greift der Videoschiedsrichter nicht ein, Schiedsrichter sieht's nicht, läuft's weiter. Und in der zweiten Halbzeit dann der Elfer, der zum Ausgleich für Mainz führt, war in 100 Jahren kein Elfmeter. Also sprich, dass der Schiedsrichter hat weiterlaufen lassen, war keine klare Fehlentscheidung, aber der Videoschiedsrichter greift trotzdem ein. Also ich finde das immer noch so total unklar, wann der überhaupt eingreifen soll und wann nicht.
Aber ich finde gerade diese Fälle sind wirklich seltener geworden. Das hatten wir gefühlt letztes Jahr jeden zweiten Spieltag. Und das finde ich dieses Jahr nicht mehr so.
Ja, naja, mal gucken, wie es weitergeht.
Ja. März waren wir. Nee, April.
April.
April 93. Ist mir schwer gefallen, was Gutes zu finden. Ich habe stellvertretend für diese Saison 92-93, die ja dann da im Begriff war zu enden, habe ich mir die Mannschaft des ersten FC Saarbrücken rausgenommen, die tatsächlich im Jahr 92-93 beziehungsweise in der Saison 92-93 ihr bislang letztes Bundesliga-Jahr gespielt hat. Und es war mir auch nicht mehr so bewusst, aber diese Mannschaft hat da wohl für ziemlich Aufsehen gesorgt, was jetzt weniger am Spielstil oder am Erfolg lag, sondern einfach an dieser Truppe an sich. Federführend verantwortlich für dieses Chaos-Image war der Trainer. Na?
Der Trainer. Ich weiß vielleicht noch einen Spieler. Ich glaube, Erik Winalda hat da gespielt zu der Zeit.
Das ist richtig. Trainer war Peter Neururer.
Oh Gott. Ja klar, hätte man wissen müssen.
Und die haben wohl diese Liga da ziemlich aufgemischt. Und alles fing mit einem Sektempfang zum Aufstieg aus der zweiten Liga an. Und da hat man sich dann bei Oskar Lafontaine, seines Zeichens damals Ministerpräsident des Saarlands, getroffen. Und weil der 1. FC Saarbrücken sich so gefreut hat, dass sie aufgestiegen sind, haben sie für die komplette Führungsriege einen Ausgeh-Dress springen lassen. Und der war mit knallbunten Krawatten und einem pinken Jackett. Klar. So sah das aus.
Ja.
Peter Neururer hat es damals als Frühstücksjackett bezeichnet, weil man damit Eier abschrecken kann.
Ja.
Ja. Und es gab auch sehr, sehr viele kuriose Momente einfach während dieser Saison. Zum Beispiel einmal relativ am Ende der Saison, vielleicht war es sogar April, gab Peter Neururer gerade, saß in der Pressekonferenz und dann wurde ihm ein Zettel beziehungsweise ein Brief gereicht während der Pressekonferenz. Und es war ein Brief aus Flensburg vom Kraftfahrbundesamt. Und Neururer hat den geöffnet, gelesen und dann ein paar Sekunden später die Arme hochgerissen und gerufen, Yippie, endlich mal wieder 2 Punkte geholt. Und also die Teamzusammensetzung war schon lustig. Also Erik Winalda hast du schon richtig genannt. Dazu kam Wolfram Wuttke, Stefan Brasas im Tor.
Oh Gott.
Thomas Stickroth, Stefan Beckenbauer, Arno Glesius und Co-Trainer von Peter Neururer war Rüdiger Abramczyk. Flankengott.
Drecksschalker.
Ja. Und während der Pressekonferenz hat der Neururer den Abramczyk mal angewiesen, Abi, geh mit der Mannschaft in den Wald eine Runde laufen, aber immer schön im lockeren aeroben Bereich bleiben. Und dann ist der Abramczyk mit denen laufen gegangen und als sie dann wieder zurück am Gelände ankamen, haben sich mehrere Spieler direkt vor Neururers Füßen übergeben. Und Co-Trainer Abramczyk hat dann den Neururer angeguckt und zufrieden gelächelt und gesagt, die habe ich mal richtig schön lang gemacht.
Ja.
Ja. Also es sind wohl viele, viele schöne Dinge passiert. Erik Winalda hat zu Oskar Lafontaine bei so einem Empfang mal gesagt, du bist also der Indianerhäuptling, wo ist deine Feder? Ah nee, sorry, das war nicht zu Oskar Lafontaine, das war zum SPD-Landtagsfraktionsvorsitzenden Reinhard Klimt.
Schade, zu Lafontaine hätte ich es noch besser gefunden.
Ja, pass auf, also genau, zum Fraktionsvorsitzenden hat er gesagt, du bist der Indianerhäuptling, wo ist deine Feder? Und zu Oskar Lafontaine hat er gesagt, was machen Sie so beruflich?
Und ja. Wo ist der FC Saarbrücken dann am Saisonende gelandet?
Abgestiegen.
Ah.
Und genau, die Saison zusammenfassend hat Peter Neururer gesagt, ausgesehen haben wir wie die Brasilianer, gespielt haben wir wie Barfuß Kairo. dann nach anderthalb Jahren ungefähr hat dann Peter Neururer den 1. FC Saarbrücken verlassen und hat zum Abschluss gesagt, wenn in Zukunft neben mir eine Bombe einschlägt, zucke ich nicht mal zusammen, immerhin bin ich schon 1,5 Jahre beim FC Saarbrücken gewesen.
Ja, man kann sagen, was man will, aber Peter Neururer fehlt der Bundesliga.
Der fehlt der Weltbühne.
Ja.
Ja. Gut, dann kommen wir zum Mai.
Ja, im Mai, genau gesagt am 34. Spieltag, ist in der Partie, und man hätte es vorher wissen können, wenn man sich die Partie auf der Zunge zergehen lässt, Augsburg gegen Freiburg. Was
schon wieder Freiburg?
Ja, Freiburg war immer dabei, die Saison, wenn es was gab. Ist was Historisches passiert? Was könnte denn passiert sein?
Bei Augsburg gegen Freiburg?
Ja.
Die 4000. gelbe Karte in der Bundesliga-Geschichte?
Nein.
Sowas in die Richtung?
Nein.
Dann habe ich keine Ahnung.
Mit Simon Asta, seines Zeichens Spieler vom FC Augsburg, wurde der erste Bundesligaspieler des Jahrgangs 2001 in der Bundesliga eingesetzt.
Der erste 2000er oder erste 2001er?
2001er.
Heieiei.
Und da bin ich, als ich recherchiert habe, schon stark ins Grübeln geraten.
Ja. Ja, es ist, ja, und stöhnt zum Beweis nochmal.
Ja.
Oh.
Ja. Wurde ja eingewechselt.
Wir werden alt.
Mhm.
Ja, also mein Ereignis 1993 hat tatsächlich auch im SC Freiburg zu tun. Und zwar ist im Mai 1993 hat der SC Freiburg seinen ersten Bundesliga-Aufstieg besiegelt. Und hat da, in, ich weiß nicht, wen sie gespielt haben, haben sie gewonnen. Und damit waren sie sicher aufgestiegen. Die Saison war nicht vorbei, aber sie waren sicher aufgestiegen in die Bundesliga zum ersten Mal. Ich glaube, in der zweiten Saison von Volker Finke. Und die zweite Liga hatte damals, in der Saison 92-93, sage und schreibe 46 Spieltage. Und es gab 7 Absteiger. Das war im Zuge der Osteingliederung.
Ja.
Aber 46 Spieltage, also waren 24 Mannschaften und 7 Absteiger.
Ja. Schade, dass es das heute nicht mehr gibt.
Ja, auch schön.
Ja, also,
es gibt's doch in der First Division in England, also die zweite Liga, haben die nicht auch irgendwie 46 Spieltage plus Playoffs?
Ja, in der Championship haben die auch, glaube ich, 24 Mannschaften, also
Championship,
in der zweiten Liga.
Genau, ja.
In der zweiten Liga, also da geht's schon los und da gibt's dann in jeder Liga runter noch, also die ersten beiden steigen direkt auf,
ja.
Und dann Platz 3 bis 6, glaube ich, spielen, oder bis 8 spielen dann halt im K.O.-System, bis dann zum Finale im Wembley den dritten Aufsteiger
aus. Ja, ich glaube 3 bis 6 sind irgendwie gesetzt und 7 bis 10 spielen in den Vorplayoffs, die Playoff-Teilnehmer, irgendwie sowas, glaube ich.
Ja, irgendwie so, auf jeden Fall gibt es da nochmal zig Spiele nach Saisonende.
Gut, der Juni.
Ja, Juni habe ich was zusammenfassend für die abgelaufene Bundesliga-Saison genommen, weil ich das irgendwie krass finde. In der letzten Saison war die erste Saison, wo alle 18 teilnehmenden Bundesliga-Mannschaften zuvor bereits mindestens einmal für einen europäischen Fußballwettbewerb qualifiziert waren. Das gab es noch nie in der Bundesliga.
Okay. Tatsache.
Tatsache.
Wer ist denn abgestiegen nochmal?
Köln.
Ah, und Hamburg.
Und der HSV.
Ja. Ja, und da sagt noch jemand, oh, Bayern nimmt allen das Geld weg, da kann niemand international. Ja, hier. Mal schön die Füße stillhalten. Jeder darf mal.
Siehst du, jetzt habe ich dir wieder Munition gegeben, ne?
Ja. Ja. Jeder darf mal. Jeder, der will, darf mal.
Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Ne?
Ja. Okay, das ist krass. Das ist ja auch nicht.
Ich auch nicht. Ja. Find ich richtig krass. Aber ich bin dann mal so die Vereine durchgegangen, die letzte Saison.
Ja, bin ich jetzt auch gerade so im Kopf. Ja.
Und dann so, ja klar, macht doch irgendwie total Sinn.
Ja, sogar, ich meine, also als erstes ist mir eingefallen Hannover.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, nee, klar, die haben ja auch schon.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn die schon, dann wahrscheinlich jeder.
Ja.
Sorry, Corn-Cola.
Ja.
1993, am 13. Juni, gab es ein Finale der besonderen Art. Man denkt jetzt vielleicht, oh, 93, Bremen, deutscher Meister, oh, krass, keine Frage. Man könnte ans DFB-Pokalfinale denken, wo die Hertha-Amateure im Finale standen, der einer der wenigen Aufstände der Kleinen bis zum Schluss, haben gegen Leverkusen leider verloren. Nein, ein viel wichtigeres Spiel hat stattgefunden am 13. Juni 1993 in Sandhausen im Hartwaldstadion, im altehrwürdigen Hartwaldstadion. Und zwar hat der SV 1916 Sandhausen gegen die SV Werder Bremen Amateure gespielt, um die deutsche Fußball-Amateurmeisterschaft 1993. Schiedsrichter Eugen Striegel.
Wer sonst?
Ja, vor 3000 frenetischen Fans und der SV Sandhausen hat den Titel geholt, hat den Titel nach Hause geholt ins Hartwaldstadion oder den Titel da behalten, besser gesagt. Ich muss sagen, bei der Aufstellung von Sandhausen kenne ich niemand. Nicht mal einen, nicht mal gehört. Gut, einer heißt Scholl mit Nachnamen, aber das war der falsche. Und beim SV Werder Bremen, beziehungsweise bei den Amateuren, da spielen tatsächlich welche mit, die man kennt. Unter anderem im Tor Frank Rost, der damit wahrscheinlich seinen ersten großen Titel geholt hat.
Ja, ziemlich sicher. Aber hat damit auch seine große Pokalhistorie begründet.
War schon immer ein Pokalheld, wobei da halt nicht, weil die haben ja verloren.
Ja, aber da hat aber er gelernt, wie es sich anfühlt, einen Pokal nicht zu holen und dann.
Ja. Du kannst gegen Sandhausen, in Sandhausen natürlich immer verlieren, war eine Festung immer. Damals schon, das Hartwaldstadion. Ja.
Die Hartwaldfront hat immer schon nach vorne gepeitscht.
Es sei denn, die Fans von Hannover klauen nach dem Ausstieg das Schild, dann aber ist es keine Festung.
Ich nehme an, das hat die Hartwaldfront nach dem Spiel auch gemacht. Das ist ja so Tradition, nehme ich an.
Ja. Aber wir haben Frank Rost im Tor, André Wiedener könnte man noch kennen. Dann wird's bei mir schon eng, falls dir der Name Lars Unger was sagt.
Mhm.
Tut's?
Mhm.
Jens Lelek?
Nee.
Chad Deering?
Nee.
Mike Barton?
Ja.
Und Martin Prigioniono?
Ja, gut, klar. Der ist natürlich bekannt, also.
Ja. Der hat immerhin auch kein Tor geschossen.
Ja.
Ja, das war das. Der wichtigste Titel 93.
Ja, kann man so sagen.
Dann kommen wir zum Juli. Und zum Juli 2018, dann habe ich was rausgesucht. Auch ein Schmankerl, möchte man meinen. Im Juli, was war das wichtigste Turnier im Juli?
Im Juli 93?
Nein, wir sind ja zwei. Ich bin
2018, ja, die WM.
Falsch, die EM. Und zwar die EM der Polizeimannschaften.
Na gut, klar, das ist meine Arbeit, das ist ja selbstverständlich. Also wusste nicht, dass ich das noch erwähnen muss.
Ja, und wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, unsere Jungs haben den Titel zum zweiten Mal in Folge, den zweiten Europameistertitel in Folge, heimgeholt aus Prag. Gut, das hört sich jetzt auch komisch an.
Hat ein bisschen Geschmäckle, ne?
Geschmäckle, ja. Auf jeden Fall, die deutschen Polizisten sind Europameister geworden, Fußball-Europameister in Prag. Und da sind auch Stars, würde ich jetzt mal nicht unbedingt sagen, aber Leute dabei, die tatsächlich auch schon was im Fußball erreicht haben. Kapitän ist Nils Labs, der auf eine erfolgreiche Regionalliga-Karriere zurückblickt.
Beim HSV oder so, ne?
Irgendwo. Nee, das dachte ich auch, ist er aber nicht. Stefan Müller hat 34 Zweitligaspiele für den KSC und Torwart Raphael Laux, nicht Philipp Laux, stand beim SV Wien zwischen den Pfosten.
Aber hat der, jetzt hat doch auch bei St. Pauli mal eine ganze Zeit Fabian Boll oder so gespielt,
ja,
der
genau,
auch nebenberuflich
ja.
Bulle war. Der hat nicht mitgespielt.
Das weiß ich nicht.
Ah.
Da jetzt nicht. Aber vielleicht hat er früher, vielleicht hat er den ersten Titel geholt, das weiß ich nicht. Und der Co-Trainer Georg Reiser hat schon mal Fußballgeschichte geschrieben. Als Torwart des, wieder, SV Sandhausen, verwandelte in der ersten Pokalrunde der Saison 95-96 den Elfmeter zum 13-12 gegen den VfB Stuttgart.
Ja, also man muss festhalten, Freiburg und Sandhausen, wenn du mal irgendwas gefragt wirst, irgendwas, wo was Besonderes passiert ist im Fußball, wenn du es nicht weißt, eigentlich immer die richtige Antwort dann.
Und der wertvollste und beste Spieler der Mannschaft ist der ehemalige Juniorennationalspieler Sergej Evljuschkin.
Den habe ich schon mal gehört. Der hat gespielt unter anderem, glaube ich, in Babelsberg. Es könnte sein, dass der sogar mal bei Hessen Kassel gespielt hat.
Beim VfL Wolfsburg war er?
Ja.
Und er hat auch sogar die Fritz-Walter-Medaille in Gold mal bekommen.
Ja.
Aber weil beim VfL Wolfsburg dann Zvečko Bisimovic, Marcelinho und Josué geholt wurden und auf der gleichen Position gespielt haben, hat er da keine Chance mehr gehabt. Aber er hat in der Jugendnationalmannschaft zusammen mit Jerome Boateng, Hövedes und Mesut Özil gespielt. Ja. Von daher tipptopp. Der Teamleiter der ganzen Truppe ist Holger Schwabe und die Spieler der Polizeinationalmannschaft nennen ihn unseren Oliver Bierhoff, was natürlich lustig ist, weil man ja auch im EM-Finale gegen Tschechien gespielt hat.
Ja.
Aber gut, Holger Schwabe hat ja nicht selber gespielt. Ich habe da auch einen schönen Artikel dazu gefunden. Ich würde gerne das Ende noch vorlesen. Der Titel des Artikels ist übrigens, also wie gesagt, Polizei, Fußball. Titel, Schimanski im Strafraum. Und das Ende des Artikels, die letzten 20 Minuten des EM-Finales verwaltete man die 13-0-Führung, hoher Ballbesitz, Technik und Kreativität. In der 86. Minute erzielte Jörg Laskowski den 4-0-Endstand. Nach dem Abpfiff brach der Jubel aus. Dieser Fall jedenfalls war gelöst.
Welche qualitativ sehr hochwertige Zeitung war das?
Fußball.de.
Fußball.de. Sehr schön.
Ja, Juli vor 25 Jahren.
Ja, und was liegt im Juli näher, als mal die Wechsel in die Bundesliga zu beleuchten? Mhm. Und als ich mir das angeguckt habe, muss ich sagen, also ich habe mir jetzt hauptsächlich nur die Offensivwechsel angeguckt und auch nur ein paar davon, sonst wird man morgen noch hier sitzen, weil man muss schon sagen, die Bundesliga hat sich gerade im offensiven Bereich richtig, richtig stark verstärkt. Und ich würde dir jetzt mal vorlesen, von wo nach wo jeweils die Leute gewechselt sind und du könntest mal raten, ob du den Spieler dann weißt. Mhm. Also du kennst alle Spieler auf jeden Fall. Erste Mittelfeldspieler von den Grasshoppers Zürich nach Kaiserslautern.
Von Grasshoppers Zürich nach Kaiserslautern. Ist es Ciriakos Forza?
Genau, Ciriakos Forza. Er hat im Juli 93 seine Bundesliga-Karriere begonnen.
Ja. Mein Herz klopft gerade vor Freude. Ich weiß, dass ich das sofort wusste.
Wenn du den nächsten errätst, dann Chapeau. Das wäre echt stark. Bier. Da kriegst du eine Kiste Bier.
Ui.
Von der U19 vom 1. FC Köln zum 1. FC Köln. Stürmer.
Matthias Scherz.
Nee, ich hätte es echt nicht auf dem Schirm gehabt, dass der mal in Köln gespielt hat. Also eine U19 sowieso nicht, aber auch, dass der in Köln war. Carsten Janker.
Ah, okay. Das hatte ich jetzt auch nicht, hätte ich nicht.
Und er hat in der Saison das sicherlich kongeniale Sturmduo gebildet mit dem nächsten Spieler. Der ist von Rayo Vallecano eben halt auch nach Köln zum FC gewechselt, auch Stürmer.
Von Rayo Vallecano. Aber auch in Spanier?
Mm-mm.
Von Rayo Vallecano zu Köln. Ein Stürmer. Stürmer Köln. Toni, lass es polstern?
Ja, richtig krass. Hätte ich nicht gewusst, dass der vorher in Spanien gespielt hat.
Naja, aber das wäre der Einzige, der mir irgendwie in den Sinn kommt, den du jetzt, also der, wo es sich lohnen würde, dass du den jetzt hier rausnimmst.
Ja.
Anfang der 90er, Köln.
Und ablösefrei.
Oh, Schnäppchen.
Ja.
Überragend.
So, dann, also die Grasshoppers hatten einen starken Aderlass. Der nächste Spieler auch, auch Stürmer. Von den Grasshoppers zum Club nach Nürnberg.
Das müsste dann Alan Sutter gewesen sein.
Richtig, Alan Sutter. Der nächste ist von den Corinthians Sao Paulo nach Leverkusen gewechselt. Da müsstest du auch auf dem Schirm haben.
Stürmer.
Ja.
Boah, damals. Puh. Ja, ein Brasilianer wird es sein, aber ich. Oh, ich stehe auf dem Schlauch. Gib mir noch einen Tipp. Gibt's einen Tipp?
Ja, ist dann, ich kann dir noch einen Tipp geben, dann weißt du auf jeden Fall. Danach ist es zu euch gegangen.
Bin ich jetzt dumm?
Paolo Sergio.
Ach Gott. Wow. Ja, das ging mir zu schnell. Okay, jetzt ist natürlich, wow, jetzt ist Toni Polster natürlich vergessen, gell?
Ja. Dann nächste, auch wieder Stürmer von Lazio Rom zum BVB.
Ciro Immobile.
Ja, fast. Fast, also ähnlicher Spielertyp auf jeden Fall.
Anfang der 90er zu Dortmund.
Auch ein Deutscher.
Ach, ein Deutscher. Mhm. Kalle Riedle?
Ja. Kalle Riedle. Dann,
Lazio hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Nee, deswegen, ich habe vorher gesagt, wir haben so viele aus Italien zurückgeholt, als du
die Jungs nach Hause geholt.
Dann auch in der Wechselperiode von Stürmer von Dynamo Dresden zu euch.
Von Dynamo Stürmer. Hat der auch Dings hier, Marcel Wittecek?
Nee.
Sternkopf?
Nee.
Dann weiß ich es nicht.
Alex Zickler.
Ah, fuck. Das war noch in der engeren Auswahl zum Kultspieler tatsächlich. Und da ja. Habe ich es auch gesehen. Ja, scheiße, ja.
Und dann noch mein persönlicher Lieblingstransfer in der Periode. Von Austria Wien zum HSV, auch Stürmer.
Zum HSV. Erberon?
Nee.
Valdas Ivanauskas?
Ja. Hätte ich auch nicht gewusst, dass der bei Austria Wien vorher gespielt hat.
Ich gedacht, und, dass der von Racing Vilnius oder so
kam. Ja, irgend sowas halt. Und dann habe ich nur für den aktuellen Bezug noch einen eher defensiveren Mittelfeldspieler als letzten in die Auswahl genommen. Der ist von Aarhus zum HSV gewechselt.
Stick Töfting.
Ja.
Ey, sorry, damit kriegst du mich nicht. So, das war jetzt ein schöner Exkurs. Für alle, die noch nicht abgeschaltet haben, werden sich jetzt wieder fragen, was das für eine Scheiße war und wie man auf so eine Scheiße kommt. Aber so sind wir halt, muss uns auch mal machen lassen.
Ja, aber ist schon krass, was da an Offensivpotenzial in die Bundesliga gewechselt ist.
Und Stick Töfting.
Und Stick Töfting.
Ja. Und es war noch lang nicht alles.
Nee, ich hätte so je 4 Seiten.
Ich glaube aber, das ist auch ein bisschen Trugschluss, weil die Spieler so geil waren, die jetzt alle zusammen ja dann nicht, aber man denkt es halt, weil wir die halt feiern.
Ja.
Deswegen finden wir das, boah, krass. Ja. August 2018. Ein negatives Ereignis, das vielleicht ein positives Ereignis vor oder beschleunigt, befeuert, möglich gemacht hat. Und zwar wurden Mitte, Ende August die Gespräche zwischen diesem Bündnis Fanszenen Deutschland und dem DFB sowie der DFL abgebrochen seitens der Fans. Man hat sich da zu unverstanden gefühlt, zu wenig verstanden. Und ja, der DFB und DFL haben zwar Zugeständnisse gemacht, was auch diese ganze Sippenhaft mit Stadionverboten und so anging. Das wurde seitens der Fans so ein bisschen als Feigenblatt betrachtet und als längst nicht ausreichend. Und ja, deswegen wurden die Gespräche dann noch abgebrochen. Und jetzt wahrscheinlich auch dadurch gingen ja dann die Proteste auch weiter in den Stadien, außerhalb der Stadien sowieso. Und jetzt haben wir vor einigen Wochen ja die Nachricht mitbekommen, dass die Montagsspiele, gegen die man da auch im August oder auch in der Zeit schon vor August logischerweise, gegen die man da vorgehen wollte, die wurde jetzt tatsächlich abgeschafft oder es wurde angekündigt, dass die jetzt abgeschafft werden. Und daher wäre meine Frage an dich, lohnt sich Protest, Klammer auf, wieder oder doch, Fragezeichen?
Ja, also ich finde, Protest lohnt sich immer. Also wenn man ein vernünftiges Anliegen hat, dann lohnt sich Protest immer. In meinen Augen ist das jetzt halt so ein Zuckerle, was der DFB und die DFL hingeschmissen haben, um so von den noch schwerwiegenderen Anliegen, sage ich mal, wie jetzt Legalisierung von Pyrotechnik oder so, Abstand zu nehmen. Aber es ist in meinen Augen auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, zumal man natürlich, also ich finde es immer sehr destruktiv. Ich werfe das jetzt nicht den Fanvertretern vor, aber ich finde es halt destruktiv zu sagen, ja, es ist nur so, die werfen uns da nur was hin. Schon wieder, also es wurde ja schon mal was hingeworfen, dann im August, aber das war dann offensichtlich zu wenig. Aber sie werfen uns wieder was hin, aber danach kommt ja nichts mehr. Ist mir zu destruktiv, weil ich immer jemand bin, der gerade bei solchen Dingen, bei solchen Diskussionen, wo die Diskutanten ja teils maximal auseinanderliegen mit ihren Sichtweisen, da kann man ja nicht erwarten, dass es von heute auf morgen dann die eine oder die andere Partei sagt, ah ja, okay, jetzt haben wir euch verstanden, dann machen wir es so, wie ihr vorgeschlagen habt. Jetzt haben wir das verstanden, super, toll, machen wir das so. Sondern es geht ja nur schrittweise und egal, ob man glaubt, dass es jetzt nur so hingeworfen ist oder nicht, aber man muss natürlich dann schon den Fortschritt sehen und dass überhaupt sich was bewegt und muss das mitnehmen und dann natürlich weitermachen. Aber ja, ich glaube auch, dass es der richtige Schritt, ein richtiger Schritt ist für uns Fans.
Ja, aber man muss ja auch mal sehen, dass gerade der DFB, wenn den Forderungen kommen, die nicht genehm sind, dass die dann einfach auch teils, wenn vernünftige Konzepte vorgeschlagen werden, einfach von sich aus einseitig halt die Gespräche abbrechen. Und da das vor dem Hintergrund für mich immer so ein Geschmäckle, wenn dann von denen auf einmal eine Zustimmung zu was kommt, was halt Sinn macht. Ja. So nach dem Motto, wir wollen eigentlich das, worüber ihr eigentlich so sprechen wollt, wollen wir nicht so wirklich behandeln. Also die Geschichte damals mit dem Pyrotechnik-Konzept hat ja der DFB einseitig einfach die Gespräche beendet. Es macht schon Sinn, wenn man immer im Gespräch bleibt, auch wenn man sag mal, Standpunkte hat, die nicht so schnell zusammengehen, da gehe ich mit dir. Aber so vor dem Hintergrund hat es für mich immer so, ja, ich gebe euch jetzt was, aber das, worüber man eigentlich vielleicht mal sprechen sollte, lassen wir dann lieber oder so.
Ja, ich kann da inhaltlich tatsächlich auch zu wenig sagen, kann ich mir jetzt auch kein Urteil erlauben. Ich will oder wollte da auch keine Wertung abgeben zu den Gesprächen im August und die Gespräche, die davor stattgefunden haben, weil ich da tatsächlich zu wenig in der Thematik drin bin, um mir da wirklich ein Urteil erlauben zu können. Ich meinte das eher so generell, dass man so ein, auch wenn man glaubt, dass der jeweils andere oder die andere Partei, die anderen Parteien, da, ja, das vielleicht mit dem Hintergedanken tun oder wie auch immer, dann kann man das ja antizipieren und dann entsprechend später damit umgehen, aber mitnehmen muss man es ja trotzdem. Und ja, ich glaube, dass, also, ja, ich weiß zum Beispiel auch nicht, klar, wenn das DFB, DFL, ich habe es zumindest nirgends gelesen, wie denn überhaupt der Zuspruch dazu war, zu diesen ganzen Montagsspielen. Es kann ja auch schlicht sein, dass es tatsächlich so war, dass es sich wirtschaftlich halt einfach wirklich nicht groß gerechnet hat und man dann gesagt hat, naja, also können wir auch von mir aus drauf verzichten oder von uns aus, dann können wir das so rüberwerfen. Selbst wenn es so ist, muss ich sagen, Fanvertreter, nimmt's mit und baut drauf auf. Und das kann man auf jeden Fall als Erfolg verbuchen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass sich das zumindest für die DFL wirtschaftlich gelohnt hat, weil du ja im Fernsehvertrag ein paar Mark mehr bekommen hast, weil das ja auch wieder Spiele waren, die auf Eurosport exklusiv gezeigt wurden. Und dadurch haben die im TV-Vertrag ein paar Mark mehr gekriegt. Aber ja, wir nehmen es so hin. Ist eine gute Sache, sonst könnten wir da fast einen ganzen eigenen Schwerpunkt drüber füllen, glaube ich.
Absolut, absolut. Ja, August 1993.
Ja, bin ich in der Premier League hängen geblieben. Damals hat die Premier League noch mit 22 Teams gespielt. War die vorletzte Saison, wo das so war, ab 95, 96, wurde dann auf die heute gängigen 20 runtergegangen. Jetzt natürlich die Frage, warum habe ich mir das ausgesucht? Das ist ganz einfach. Ich habe gestern am Boxing Day mal wieder einen Tippschein abgegeben.
Ja, mal wieder.
Da waren die für mich zwei, ja, ich möchte sagen, prägendsten Mannschaften der Premier League-Saison. Beide abgestiegen. Teil der elitären 22, nämlich, wer kennt sie nicht? Swindon Town und Oldham Athletic. Für beide die letzte Premier League-Saison. Heute beide in der League 2. Und ich finde es eigentlich irgendwie ganz lustig, wenn man sich so die Premier League heute anguckt. Eigentlich alles so Vereine, die man zumindest mal gehört hat. Ne? Ganz, ganz wenig noch Exoten. Vielleicht jetzt so mit Ausnahme von Huddersfield, obwohl die auch schon die zweite Saison spielen, und vielleicht noch Brighton & Hove oder so. Aber dass da halt noch möglich war, dass so zwei Clubs, die noch nie gehört haben, einfach noch in der Premier League spielen, das fand ich irgendwie faszinierend. Habe ich da noch prompt drauf getippt gestern. Und aber deswegen, finde ich, gehört ihr rein. Aber?
Ja, haben die Ärzte das gebracht?
Nein.
Nein.
Natürlich nicht.
Wobei man natürlich auch sagen muss, man, also es ist so, wie wenn bei uns Saarbrücken oder
Wattenscheid.
Wattenscheid in der ersten Liga spielt, das ist dann für den Ausländer natürlich auch, was? Ja. Habe ich noch nie gehört.
Ja.
Kann ja aber sein, dass Oldham Athletic und Swindon Town tatsächlich eine Geschichte haben im englischen Fußball, die was zu bieten hat. Aber ja, im Vergleich mit heute ist es natürlich lustig. September dieses Jahr, wir müssen, glaube ich, ein bisschen auf die Tempotube drücken, dass wir auch durchkommen. September dieses Jahr wieder Weltfußballerwahl und zum ersten Mal seit 2007 war es nicht Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, sondern Luka Modric ist es geworden, ob jetzt verdient oder unverdient. Können wir auch eine ganze Sendung füllen. Ist mir eigentlich wurscht. Ich fand es unverdient. Und dazu, ja, es, weißt du denn, wer der letzte Nicht-Messi, Nicht-Ronaldo-Weltfußballer war?
Wie viele Jahre ist es her nochmal? Hast du
gerade gesagt? 2007 war der letzte, der Nicht-Messi und Nicht-Ronaldo war.
2007. Also 2006 war es, glaube ich, Fabio Cannavaro.
Müsste, ja. 2000. Das war auch so eine Modric-Wahl.
Ja, ja, so Weltmeister geworden und dann haben wir aus dem Weltmeisterteam einen gewählt. Und 2007.
Ein Brasilianer.
Ja, Kaká dann vielleicht.
Richtig. Und für alle, die uns schon länger verfolgen, wir haben tatsächlich in einer älteren Ausgabe, war zu faul, um nachzuschauen, ging es auch drum, da habe ich, glaube ich, sogar in der steilen These mal gesagt, dass der nächste Weltfußballer nicht Messi oder Ronaldo sein wird. Also wir haben das antizipiert.
Ja.
Alle anderen, die es gehört haben oder auch nicht gehört haben, können sich ab jetzt bitte kurz die Ohren zuhalten. Ich habe nämlich damals gesagt, dass es als nächster dann Neymar wird. Was aber egal ist, auf jeden Fall, jetzt Ohren wieder aufmachen. Auf jeden Fall habe ich das, oder wir beide waren uns, glaube ich, einig auch, haben das vorausgesagt, dass es nicht mehr Ronaldo und Messi sein wird. Auch hier Gegenpressing-Hörer wissen mehr. Außerdem ist im September mein Sky-Abo ausgelaufen und ich habe es seither nicht verlängert. So.
Ja.
Wäre auch übrigens ein kompletter Schwerpunkt. Aber
wäre auch ein kompletter Schwerpunkt. Dann ist das nächste Mal vormerken. Ja, September 93. Ich glaube, wir haben im Rahmen des Podcasts noch nie über eine Institution des deutschen Fußballs gesprochen. Das ARD-Tor des Monats. Ich habe es tatsächlich noch nie erwähnt.
Nee, ich glaube auch nicht. Wenn man das jetzt in der Volltextsuche suchen würde, wird man nichts finden.
Ich habe das vorhin mal drüber nachgedacht, das habe ich echt noch nie erwähnt. Deswegen das Tor des Monats im September 93. Wer könnte das erzielt haben? Kein geringerer als Maurizio Gaudino. Klar.
Ah.
Das ist die erste, das erste, worauf man kommt, für Eintracht Frankfurt.
War das so ein Weitschusstor?
Nee. Gegen Schalke mit einem Fallrückzieher.
Ui.
Du kannst es noch abrufen. Einfach Tor des Monats September 93 bei Google eingeben. Da findest du ja das Video noch.
Okay. Muss ich das jetzt machen, oder?
Ja, nee, musst du nicht, aber kannst du machen. Oder auch unsere Hörer, wenn es interessiert.
Tor des Monats 93. Ja, ich kann dir auch sagen...
Du müsstest September halt noch dazu eingeben, vermutlich.
Ah ja, ich kann dir auch sagen, warum wir wahrscheinlich Tor des Monats noch nie, oder warum das noch nie ein Thema war, weil es in einem Podcast schwierig bis unmöglich ist, etwas zu zeigen.
Ja, aber ich kann ja einfach in der... Nee, im nächsten Jahr, dann guckst du erst mal an.
Musik ist geil.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, macht er schön mit unterkante Latte.
War das Einwurf Okocha?
Sah so aus, ne?
Bis ans Fünfer-Eck, Verlängerung und... Ah, das war... Ja. Also, ja, schön, so, aber das machen, ist ja so. Wirklich... Das ist ja kein... Das ist für mich immer kein Seitfallzieher, sondern... Ein Fallrückzieher, sondern ein Hinfallrückzieher.
Ja. Das eine so gut wie das andere. Naja, wir können ja das nächste Mal einfach, wenn wir zusammen aufnehmen, alle
Tore kommentieren.
Tore des Monats uns nacheinander angucken und kommentieren. Sich wird sicherlich kaum langweilig und monoton. Das ist ein
Knaller. Ja. Aber wenn immer so coole Musik kommt.
Ja.
Gut, Oktober 2018, die ja wahrscheinlich in ein, zwei Jahren, würde man sagen, legendäre Pressekonferenz von Uli Hoeneß. ich möchte auch gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Wir hatten es auch, glaube ich, kurz besprochen im Podcast, dass das, ja, ich bin einer, der sich eigentlich nie fremd schämt, weil ich mir immer denke, naja, ist ja nicht mein Problem, was da so passiert. Es gibt Ausnahmen, das ist Stromberg. Und ja, die Uli Hoeneß redet da jetzt eigentlich auch.
War ja Stromberg-esk, also.
Ja, also und allein mit dieser Vorrede von Karl-Heinz Rummenigge, der auch zu Recht an Artikel 1 des Grundgesetzes appelliert, hat es der ganzen Situation mit dem Rant von Hoeneß, indem er unter anderem einen einzelnen Spieler dafür verantwortlich machen wollte, dass wir fast ausgeschieden wären im Champions League Viertelfinale, also einen eigenen Spieler, hat es dem Ganzen eine gewisse halt doch Tragikomik verliehen, die aber dann im Nachhinein doch gar nicht mehr so lustig war. Und ich glaube, dass diese Pressekonferenz tatsächlich, um es mal ins große Ganze zu setzen, ich glaube, dass diese Pressekonferenz tatsächlich den Wind zugunsten von Hoeneß, beziehungsweise zu Ungunsten von Hoeneß gedreht hat. Das auch in der öffentlichen Wahrnehmung und auch unter den Bayern-Fans hat er immer noch eine breite Basis gehabt an Fürsprechern. Und ich glaube, dass diese Pressekonferenz tatsächlich die Wende war.
Ja, das glaube ich auch. Und ich finde, es hat gezeigt im Vergleich zu früheren, ja, in Anführungsstrichen Krisen vom FC Bayern, dass dies ja wirklich verwundbar sind. Weil das war ja wirklich einfach nur, ja, also selbst für mich, dem das eigentlich potenziell total egal sein kann, was die so von sich geben, war das einfach wirklich nur zum Fremdschämen. Ja. Und wirklich dieses, man erinnert an Paragraph 1, oder ja, Absatz, Artikel, so heißt es, an Artikel 1 des Grundgesetzes.
Und ja, Herr Politikstudent.
Ja, und drei Sätze später putzt man einen Spieler so komplett runter. Also, ja.
Ich weiß es nicht, was ihn da geredet hat.
Auch nicht. Will da auch eigentlich nichts zu sagen. Also.
93, als Hoeneß noch jung und frisch war. Was ist da im Oktober passiert?
Ja, da gab es die Tragödie / das Wunder von Doha. Das ist je nachdem, ob du einen Japaner oder einen Südkoreaner fragst. Ja. Für die Japaner war es die Tragödie von Doha, für die Südkoreaner das Wunder von Doha.
Ich denke, es geht um die Asienmeisterschaft.
Nein, um die WM-Qualifikation
Oh.
für die WM 1994 in den USA. Das letzte Spiel zwischen Japan und dem Irak. Japan hat bis zur 90. Minute 2-1 geführt. Dann haben die Iraker aber ausgeglichen. Und durch dieses Unentschieden hat Saudi-Arabien in der Tabelle Japan noch überholt und wurde Gruppenerster. Und er hat sich direkt qualifiziert. Aber durch das Unentschieden hat Südkorea auch das bessere Torverhältnis gegenüber Japan gehabt und ist Zweiter geworden. Und deswegen hat sich Japan nicht für die WM in den USA qualifiziert.
Wow.
Ja?
Das ist traurig und
Ja.
schön.
Und schön. Also je nachdem halt, ne? Ob man das jetzt mit Südkorea hält oder mit Japan. Also mit Jung Van Ahn oder Hiroshi
Nakamoto.
Kiyotake, ist halt die Frage.
Ja, Hiroshi Kiyotake. Ja, also bei mir schlagen da zwei Herzen in meiner Brust, ein japanisches und ein südkoreanisches. Meine Brüder. November 2018. Deutschland steigt aus der Nations League ab, was mir erstmal gar nicht so wichtig ist, aber da wir es ja auch in einem Schwerpunkt hatten, für den wir übrigens vielfach gelobt wurden von Hörern, muss ich oder würde ich dich gerne um dein persönliches Fazit zur Nations League fragen.
Ja, ich kann ehrlich behaupten, ich habe nicht ein Spiel gesehen, also weder ein deutsches noch von irgendeiner anderen Mannschaft. Kann dir nicht mal sagen, wer jetzt in Topf A im Halbfinale ist. Ich glaube Portugal,
Schweiz,
Schweiz,
Belgien,
und
ja,
ne, der aus
Belgien
der
auch.
deutschen Gruppe halt, also Frankreich oder Holland, weiß gar nicht, wer es da geschafft hat.
Holland, glaube ich sogar.
Ja, also an mir ist das komplett vorübergegangen.
Ich habe ein paar Spiele gesehen, sowohl, ich glaube, zwei von Deutschland, als auch zwei, drei andere. Ich habe zum Beispiel England gegen Spanien, habe ich mal geguckt. Ja, also es ist nicht so, dass man mitfiebert, aber ich bleibe immer noch bei meiner Meinung von unserer Ausgabe damals. Ich finde das kein schlechtes Konzept. Ich finde, das ist für einen Start war das okay. Es sind vor allem eigentlich durchweg gute Spiele gewesen, die ich gesehen habe zumindest. Und dadurch, dass es halt immer irgendwie auch so ein bisschen um was geht, wir hatten ja damals gesagt, naja, das steht und das ganze Konzept steht und fällt ein bisschen damit, wie es sowohl die Spieler, Schrägstrich Verbände, als auch die Fans annehmen. Und zumindest die Mannschaften haben es, glaube ich, schon ganz sportlich angenommen, ohne dass da jetzt irgendwie das große, oh, wir sind abgestiegen oder sonst was. Aber ja, also was ich schade finde, ist tatsächlich, dass die jetzt sich quasi für diese Endrunde der Top 4 jeweils von einer Division qualifiziert haben, dass die das erst nächstes Jahr ausspielen, dass da jetzt so eine lange Pause dazwischen ist, finde ich ein bisschen schade für die Mannschaften. Aber grundsätzlich finde ich das, ja, also was da im Vorfeld alles schon gemauschelt und gemunkelt wurde, wie schlimm das doch wird und war, wow, wie langweilig und so. Ey, ganz ehrlich, es war auf gar keinen Fall schlimmer oder unspannender als Freundschaftsspiele oder EM-Qualifikationen. Und von daher finde ich es schon mal als ersten Schritt nicht schlecht.
Ja, und es wird ja dann zu sehen sein, wie das gerade die kleineren Verbände, das hatten wir damals auch diskutiert, in Zukunft annehmen, eben mit der Chance, sich halt für die EM zu qualifizieren, was sie ja
Also ja,
sonst
ich.
über die normale Quali relativ schwer haben.
Ja, da hatte ich das Gefühl, dass es total begrüßt wurde.
Ja.
Gut, wir werden sehen. November 93.
Ja, wir bleiben in der WM-Qualifikation.
EM müssten wir bleiben. Entschuldigung, muss ich reingrätschen.
1993 in der WM-Qualifikation für die WM94.
Ja. Aber können wir
Ja.
nicht bleiben, weil wir EM ja, und dann können wir nicht bleiben, weil dann würden wir, also weißt du?
Wir hatten eben die WM-Qualifikation, die Tragödie von Doha,
Ah, du,
weil
okay, ja, okay, ich nehme
Japan.
alles zurück, ja, ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück.
Ja, wir wechseln jetzt nach Frankreich. Und da möchte ich dir einen kleinen Ausschnitt aus einer Zeitung vorlesen. Ist auch das letzte Spiel, das entscheidende Spiel um die WM-Quali Frankreich gegen Bulgarien. Mein ganzes Leben wird auf 10 Sekunden reduziert. David Ginola hadert heute noch mit einer einzigen Szene seiner langen Karriere. Am 17. November 1993, einem kühlen Mittwochabend, steht Frankreich unmittelbar vor der Qualifikation für die WM 94 in den USA. Nur noch Sekunden sind gegen Bulgarien zu spielen. Es steht 1:1 und dieser eine Punkt würde den Franzosen reichen. Was dann geschieht, verfolgt Ginola, die ganze Mannschaft, Trainer Gérard Houllier, die 48.402 Zuschauer im Parc des Princes und Millionen vor dem Fernsehen noch Jahre später. Frankreich kann beim rechten Corner Fanli, man merkt, es ist eine Schweizer Zeitung, einen Freistoß treten. Vincent Guérin schiebt den Ball zu David Ginola. Man ahnt, was kommt. Die beiden Franzosen spielen sich nun den Ball zu, um wertvolle Zeit verstreichen zu lassen. Der Schiedsrichter hatte den Abpfiff faktisch schon auf den Lippen, schimpft Houllier. Doch statt den Ball zu halten, schlägt Ginola eine sinnlose Flanke. Damit hat er den alles entscheidenden Konter der Bulgarien ermöglicht. Tatsächlich entscheidet sich der PSG-Flügel Ginola fatalerweise in den 16er zu flanken, anstatt den Ball zurück zu Guérin zu passen. Dort ist kein Teamkollege, dort sind nur Bulgaren. Und die wittern ihre letzte Chance. Ein Tor und statt den Franzosen fliegen sie in die USA. Dass es so weit kommt, daran sind die Franzosen selber schuld. 2 Runden vor Schluss sind sie Leader. Aus den Heimspielen gegen Israel und Bulgarien benötigen sie zur WM-Teilnahme nur noch einen einzigen Punkt. Eine Formsache scheint es. Gegen Israel führen die Franzosen lange Zeit mit 2:1 und verlieren trotzdem noch. Eyal Berkovic in der 83. und Reuven Atta in der 93. spucken ihnen in die Suppe. Israel siegt mit 3:2. Nun also noch eine letzte Chance für die Bulgaren. Blitzschnell kontern sie. Schon taucht Emil Kostadinov im französischen Strafraum auf
Ah.
und mit einem Kunstschuss hämmert er den Ball an Goalie Bernard Lama vorbei ins Tor. Mon Dieu.
Emil Kostadinov, der
Ja.
alte Münchner.
Also sind neben dem haushohen Favoriten Japan auch die mitfavorisierten Franzosen nicht mit zur WM 94 gefahren. Und alles
Unfassbar.
nur wegen David Ginola. Also ist quasi David Ginola der Jens Ramme Frankreichs.
Hat er danach auch keinen Einsatz mehr für Frankreich gehabt?
Er hat noch 4 weitere Jahre für Frankreich gespielt, ohne eine Chance auf jeden Einsatz.
Ja, also als du die Geschichte wunderbar vorgetragen hast, da ist es mir tatsächlich wieder, also ich hatte das schon mal irgendwo gehört. Und das ist sehr, sehr tragisch gewesen. Mir ist jetzt auch eingefallen, wir könnten eigentlich mal nächstes Jahr vielleicht auf Tour gehen mit dem Podcast und dann so Lesungen machen.
Ja, gerne.
Gegenpressing Podcast liest die schönsten Spielberichte aus 40 Jahren Fußball oder
Ja.
so. Und Amateurfußball.
Auf jeden Fall, also die Schweiz lohnt sich immer, allein schon wegen so schönen Worten wie Corner Fanli.
Und Penalty sagen sie
Ja.
auch. Goalie, Leader auch, statt Spitzenreiter sagen sie Leader. Ja. Bin auch großer Freund der schweizerischen Sportpresse. Ja, also falls ihr Interesse an Gegenpressing-Podcast liest habt, startet eine Petition auf openpetition.org.
.org.
Gut, der letzte Monat ist der Dezember. Der Dezember dieses Jahr stand natürlich komplett im Zeichen der Proteste in der dritten Liga, die nicht mal, diesmal nicht die Fans, sondern die Vereine selbst angeregt haben. Und der Protest nannte sich Stillstand. Und es wurde zu Beginn eines Spiels einfach nicht Fußball gespielt. Und damit sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Aufstiegsrelegation beziehungsweise die Aufstiegsregelung, wie soll man sagen, also die Aufstiegsrelegation zur dritten Liga, die sollte anders sein, als die jetzt beschlossen wurde. Und unter dem Motto, ohne uns rollt kein Ball und ohne uns kann die Zukunft der dritten Liga nicht gestaltet werden. Wir sagen hiermit, stopp, so geht es nicht weiter, haben alle Drittliga-Clubs da zusammen protestiert. Und ja, worum ging's? Es geht darum, dass in der dritten Liga, zumindest jetzt in dieser Übergangsphase, die eingeleitet wurde, in der die Aufstiegsregelung, muss man aufpassen, die Aufstiegsregelung der Regionalligen wurde ja reformiert, zumindest mit einer Übergangsregelung, sodass ja die Meister der jeweiligen Ligen, korrigier mich Jonas, auf jeden Fall aufsteigen. Also die Meister der Regionalligen sollen ja auf jeden Fall aufsteigen.
Nee, ich glaube nur drei.
Ah, in dieser Übergangsphase, aber danach genau. Dann irgendwie. Ah ja, 4 von 5, glaube ich.
Oder 4 von 5. Weil die müssen erstmal die Abstiegsregelung aus der dritten Liga noch regeln.
Genau, und da ist es der Stein des Anstoßes, weil dann nämlich in dieser Übergangsphase 4 statt 3 Mannschaften aus der dritten Liga absteigen. Und das, also so schön, dass die Regionalliga-Vereine fanden, dass jetzt mehr Vereine zum Teil auch sicher aufsteigen, vorher mussten ja auch die Meister in die Relegation, also in die Aufstiegsrelegation, so schlecht fanden es die Drittliga-Vereine, weil natürlich jetzt ein Verein mehr aus der Liga absteigt, ohne dass natürlich die Vereine direkt davon profitieren, was ja völlig logisch ist. Auf jeden Fall stehen da halt die Interessen der aktuellen Drittliga-Clubs den Interessen der aktuellen Regionalligisten entgegen. Und da haben die Vereine der dritten Liga gesagt, das finden sie doof und haben dann gestreikt und haben zu Beginn eine Minute lang nach Anpfiff nicht gekickt. Ja. Da bin ich gespannt, was sich da noch entwickeln wird.
Ja.
Weil da gibt's einfach für beide zusammen wird's nie eine zufriedenstellende Lösung geben.
Nee. Wird's nicht.
Und ich bin da eher auf der Regionalliga-Seite, muss ich ehrlich sagen.
Ich auch. Glaub, das hatten wir im Podcast, glaube ich, sogar schon mal auch irgendwann mal kurz. Ja, hat auch schon, ich finde, in der 20er Liga sind 4 Absteiger total okay.
Ja.
Und dann macht man 4 Regionalligen, weil wenn du guckst, wie viel Dorfvereine in der Bayerischen und ja, gerade in der Bayerischen sind wir das Paradebeispiel, wo außer so 2, 3, 4 Mannschaften überhaupt gar keiner aufsteigen kann oder will in der Regel, dann kann man die halt auch einfach wieder platt machen und das wieder anders verteilen und dann hast du 4 Regionalligen, der Meister steigt direkt auf und hast 4 Absteiger aus der dritten Liga, was bei 20 ja. Mannschaften total okay ist. Wir haben bei 18 Mannschaften zweite und erste Liga jeweils 2 feste Absteiger und ein Relegationsspiel, also maximal 3 Absteiger. Also sind bei 2 Mannschaften mehr 4 Absteiger in meinen Augen total okay.
Finde ich auch. Zumal, wenn ich mich entscheiden muss, das ist natürlich subjektiv, aber wenn ich mich entscheiden muss, ob es eine in Anführungszeichen unfaire Abstiegsregelung gibt, weil es dann halt 4 statt 3 Absteiger aus der dritten Liga gibt, oder eine unfaire Aufstiegsregelung, weil einfach von 5 Ligen keiner sicher hoch kann, dann wüsste ich aber, was ich nehme.
Ja.
So. Was war denn vor 25 Jahren?
Ja, im Dezember 93 bin ich mal in die Champions-League-Saison gegangen. 93, 94 war der deutsche Vertreter Werder Bremen und bin dann aber, muss ich ehrlich sagen, ans Ende der Champions-League-Saison gesprungen, weil, weißt du, wer der beste deutsche Torschütze in der Champions-League-Saison 93, 94 war? Also bin ich aus allen Wolken gefallen.
Windenrufer.
Ja, der ist ja jetzt eher weniger Deutscher.
Ach so, Deutscher.
Ja.
Für Bremen.
Ja.
Dieter Eils.
Bernd Hopsch.
Ah, ja. Ja, ja.
Bernd Hopsch mit 5 Toren in der Champions League. Ich finde, das muss gewürdigt werden.
Ja.
Und die beiden besten Torschützen insgesamt waren, also die Torschützenkönige der Champions League 93-94, Ronald Koeman und Windenrufer jeweils mit 8 Toren. Und da war Bernd Hopsch ja mit 5 sehr nah dran.
Ah, Windenrufer auch für Bremen.
Ja, auch für Bremen. Also es war quasi der Albtraumsturm. Bernd Hopsch und Windenrufer.
Ja, Bernd Hopsch, das ärgert mich jetzt. Das hätte ich wissen können, weil ich mich ja Weil ich zuerst für den Juli 93 wollte ich ja den Meister Werder Bremen nehmen als Ereignis, der ja Juni war es, der ja dann doch auch überraschend kam. Und da hat nämlich Bernd Hopsch am letzten Spieltag auch zwei Hütten gemacht und hat auch in der Saison ganz gut genetzt. Deswegen hätte ich es eigentlich wissen können.
Ja, hat die Form konserviert und mit in die Champions League genommen.
Ja, und auch in der Champions League überwintert die Form.
Ja, und Finale war dann AC Mailand gegen Barca mit zwei echt ganz geilen Truppen. Also bei Milan unter anderem Maldini,
Van Basten noch?
Nee, Van Basten nicht mehr. Sonst eine relativ unbekannte Mannschaft, aber Maldini und Sebastiano Rossi im Tor. Mhm. Und bei Barca unter anderem Pep, mhm. Christus Deutschkopf, Subi Zareta im Tor. Dann der jetzt mit Pep als Sportdirektor oder so zu City gegangen ist.
Ah, Chiki Bergistein.
Genau, also schon zwei ganz gute Mannschaften.
Ja. Ja. Gut, Herr Jonas, da sind wir jetzt ja durch ein paar Forceritt durch das Hier und Heute und das Damals und Schön.
Ja.
Viel gelernt wieder, muss ich sagen.
Stimmt.
Ja. Dann würde ich sagen, bleibt uns eigentlich nur noch zu wünschen, uns zu wünschen, dass wir weiterhin halt so überragend bleiben.
Ja.
Unseren Hörern wünschen wir das auch.
Vielen Dank für alle, die uns das Jahr über begleitet haben.
Ja. Vielen Dank auch an meinsportpodcast.de,
ja.
die uns jetzt ein weiteres Zuhause bieten. Und was ist dein Fazit Podcast-Fazit für dieses Jahr?
Ja, schon. Wir steigern uns stetig.
Also der Schwabe in mir würde jetzt sagen, ja, war schon okay.
Und der Pep-Jünger in dir würde sagen, super, super, super.
Ja. Also ein schwäbischer Pep, es war schon okay.
Ja.
Ja, dann wünsche ich dir auch alles Gute, Jonas.
Ja, guten Rutsch.
Ja, scheiße, ich wollte es nicht sagen. Ich habe gehofft, dass keiner von uns sagt, aber dann sage ich jetzt auch einfach nur, damit ich es noch gesagt habe, wir sind ja gerade zwischen den Jahren.
Ja, naja, ich sag mal, der obligatorische Silvesteranruf wird dich ja noch erwarten.
Ja, das ist geil, das kann ich vielleicht unseren Hörern auch mal erzählen, gegen Pressing Leaks. Der Jonas ruft mir jedes Jahr zu Silvester an und ich schaffe es auch nie, also quasi um zu Neujahr zu gratulieren, und ich selbst wenn ich einen Jonas anrufen wollte, würde ich es nie schaffen, vor ihm anzurufen, weil der Jonas sich es zur Gewohnheit gemacht hat, immer schon mittags so um 4, 5, bevor er irgendwohin losgeht, mich anzurufen und wünscht mir dann schon mal vorträglich ein gutes neues Jahr. Also nicht einen guten Rutsch, sondern wirklich ein gutes neues Jahr, weil er sagt, naja, nachher sind die Leitungen und ich voll. Und dann,
ja.
Und dann bringt es ja alles nichts mehr. Und das ist eigentlich eine liebgewordene Tradition, muss ich sagen.
Ja, und dieses Jahr wird es noch früher. Ich treffe mich schon um 12 oder um 12:30 mit Martin.
Oh Gott, oh Gott.
Also wird es deutlich vor 4, vermutlich.
Leute, um 12, mittags.
Ja, wir kochen. Nora muss noch arbeiten, geht spätdienst, und wir kochen.
Was kocht ihr? Also, ihr kocht Schnaps?
Ja, vermutlich. Das darauf hinauslaufen.
Och, Leute, aber also ganz ehrlich, also wie prozentual gesehen, wie hoch schätzt du die Chancen, dass du tatsächlich also Mitternacht auch miterlebst, aktiv?
Also ja gut, aktiv schränkt es ein. Also ich Mitternacht noch erlebe 99%, aber nicht viel mehr nach Mitternacht.
Ich meine jetzt nicht, dass du stirbst. Also das glaube ich jetzt nicht. Ja, Donnerwetter, hast du ein Programmchen vor dir, würde ich sagen.
Ja.
Ja, bei mir ist es entspannter. Ich weiß nicht, hab noch nichts ausgemacht. Es gibt auf jeden Fall wieder Raclette. kann wieder gut aufstoßen. Ja, dann alles Gute.
Ja.
Unseren Hörern alles Gute. Genießt euren Silvesterabend.
Ja.
Und auf bald in 2019.
Mit News vom Hallenmasters.
Absolut, absolut.
Tschüss. Ciao.